Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Heute begrüße ich einen Gast, mit dem ich schon mal gesprochen habe, Anfang Februar, und zwar Dennis Diehl. Hallo.
Jörg, grüße dich ein zweites Mal. Ich freue mich wirklich sehr, wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Ja, wir haben uns ja zwischenzeitlich auch mal bei dir getroffen, denn du hast ja auch einen Podcast gestartet mit dem Wolfgang Walk, ne?
Stimmt, ist ja noch gar nicht so lange her, da hatten wir dich ja bei uns, hatten wir deine Wenigkeit in unserem Podcast zu Gast, stimmt. Ja, aber über was haben wir eigentlich nochmal gesprochen? Ich hab's total vergessen.
Also dein Podcast heißt ja Leider Steil und ich sollte mir kurzfristig irgendeine radikale These ausdenken und ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, Demokratie hat in der Kunst nichts zu suchen.
Ja, richtig, das war's. Du warst unser erster Leider Geil Gast für unser Bonusformat Leider Geil. Also Leider Steil heißt der Podcast, du hast es völlig richtig erwähnt. Und stimmt, deine steile These war, Demokratie hat in der Spieleentwicklung nicht zu suchen. Die war super. Und übrigens warst du auch der erste und einzige Gast bislang, der es fertiggebracht hat, eine steile These mitzubringen, so wie es angedacht war. Allen anderen Gästen mussten wir die vorkauen, wie jüngst dem Jochen Gebauer vom Games Podcast.
Ach so, ich dachte, das ist quasi so das Ticket zum Einlösen für euer Gespräch.
Ist es ja eigentlich auch, aber jedes Mal, wenn wir sagen, bringt doch mal bitte eine coole steile These mitkommt, ja, also ich weiß nicht, irgendwie also war ja gerade nicht so, bin ich gerade nicht so richtig kreativ, da gib du uns doch bitte eine vor. Ja.
Und was über was habt ihr dann geschnackt mit Jochen?
Über Games-Journalismus. Wolfgang hat dann gesagt, dass es in Deutschland gar keinen richtig guten Games-Journalismus gibt und wie Jochen denn eigentlich sich dabei so vorkommt, zu dieser schreibenden Zunft zu gehören, die ja im Grunde genommen in Deutschland eigentlich gar nicht wirklich vorhanden ist. Das fand ich sehr interessant, war leicht provokant. Der Auslöser war, glaube ich, eine Reportage vom uns allseits sehr bekannten und auch sehr geschätzten Dom Schott. Der hat ja, glaube ich, für Wasted jetzt eine Reportage über dieses Thema geschrieben, dass in Deutschland jeglicher investigativer Games-Journalismus fehlt. Und ich habe sie selber noch nicht gehört oder gelesen, aber ich fand das ganz interessant. Und der Wolfgang hat das aufgegriffen und mal zu Ende gedacht. Da kamst du auch mit deinem ehemaligen Arbeitgeber drin vor in dem Podcast, den wir aufgezeichnet haben.
Echt? Da muss ich da mal rein und das habe ich verpasst bis jetzt.
Kommt
wann
morgen,
ist die denn live gegangen?
Nur noch gar nicht.
Ach so.
Ich muss den noch fertig schneiden. Ich glaube morgen, also wir nehmen den Podcast hier gerade am 18. Mai auf. Morgen am 19. Mai, vorausgesetzt, ich bin heute Abend noch nüchtern genug, nach dem Sieg der Eintracht den Podcast fertigzustellen. Aber der wird eigentlich erscheinen.
Stimmt, ist ja heute Finale.
Mhm.
Ja. Also das ist natürlich ein spannendes Thema, Spielejournalismus im Speziellen auch. Und ich habe auch immer so die Meinung gehabt, dass der deutsche Spielejournalismus, der hat so einige Probleme gehabt. Der hat sich eine Zeit lang viel zu wichtig genommen, vor allem angesichts der Tatsache, dass er kaum investigativ war letztlich und auch nicht sein konnte.
Ja, also viel zu viele Jahre überhaupt gar kein investigativer Journalismus. Zumindest das, also die Magazine und die Online-Redaktion, die ich so verfolgt habe, die haben sich halt eigentlich komplett auf Produkttests irgendwie spezialisiert und gefühlt kommt das ja jetzt erst so nach und nach auch durch dieses neue, in Anführungsstrichen neue Format der Podcasts, werden ja jetzt plötzlich die heißesten Themen besprochen und das war zumindest in meiner Wahrnehmung, ich komme aber auch nun mal nicht aus diesem Bereich, gefühlt ganz anders noch vor wenigen Jahren irgendwie.
Ja, ist auf jeden Fall jetzt mehr Vielfalt da. Es wird über mehr gesprochen. Die Themen werden immer bunter. Und gerade in dem Bereich der Freelancer, sage ich mal, findest du eben viele Aspekte, die früher so Nische waren, dass kein Reichweitenmagazin darüber berichtet hätte. Und ja. was der Dom Schott schon ganz gut angesprochen hat, ist eben auch diese Bezahlmoral. Also, dass die Entlohnung für Journalisten, gerade für Freie, die ist halt wirklich katastrophal teilweise.
Mhm.
Aber gleichzeitig ist sie auch in den Redaktionen bei den Festangestellten nicht berühmt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Aber das, was da nicht so gewertschätzt wird innerhalb dieser Branche, ist halt einfach das Thema Recherche und Zeit, die du investieren musst. Ich habe zum Beispiel auch immer nicht verstanden, also bei diesen sogenannten Produkttests fließt ja auch Zeit ein. Ne? Also du kannst dich mit dem Ellenring, kannst du dich eine Stunde beschäftigen oder 100.
Naja, logo.
Und diese Mentalität schnell Rausschießens von Berichten so. Also wir müssen schnell sein, der Journalist darf nicht zu viel Zeit verschwenden, der soll direkt wieder ans nächste Thema. Das ist auch etwas, was den Magazinjournalismus mit den Festangestellten eigentlich qualitativ immer weiter hat sinken lassen.
Aber was verdient denn jetzt eigentlich so im Schnitt ein Games-Redakteur festangestellt? Ich habe da gar keine, ja, wie soll ich sagen, gar keine Vorstellung von. Ich bin in einem komplett anderen, ich bearbeite ja in der PR sozusagen, aber halt noch nicht in der Games-PR, sondern für eine Band und habe gar keine Vorstellung, was ein Games-Redakteur verdient.
Also, ja, das ist komplett fließend tatsächlich. Mhm. Also bis fast runter zum Mindestlohn, auch in dem Bereich. Also ich habe Verträge gesehen, da muss man wirklich sagen, ach du Schande. Wie kann man die Leute dafür einstellen? Und dann immer mit diesem losen Versprechen, ja, aber wenn du dich erstmal eingearbeitet hast und wenn du dann erstmal Teil des Teams bist und so, dann gibt's mehr.
Dann kommt der fette Gehaltscheck.
Ja, also ich habe das ja jahrelang miterleben müssen. Ich hatte zwar nicht die letzte Entscheidungsgewalt in meiner Position, in meiner Ex-Firma, was das betrifft, das lag immer bei der Geschäftsführung, aber ich wurde natürlich hinzugezogen, wenn es darum ging, ja, hat er das denn verdient oder so oder die? Und da habe ich natürlich auch mitbekommen, auch als wir dann von Computec übernommen worden sind und so, mit welcher unfassbaren, arroganten Art das Management eben selbst gestandene Redakteure über 15 Jahre hinhält, ohne eine Gehaltserhöhung.
Wahnsinn.
Ja, also das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, wo letztlich der Umsatz auch so generiert wird, dass man eben billige Arbeitskräfte installiert, ne?
Aber was ist deine Meinung, warum lassen das die Leute mit sich machen? Ich meine, viele davon haben ja auch, denke ich mal, einen relativ hohen Abschluss. Also ich könnte mir vorstellen, die meisten davon werden Abitur haben, vielleicht sogar einige, die gerade, keine Ahnung, eine Universität zumindest mal von innen gesehen haben. Warum lässt man das mit sich machen? Ich verstehe es nicht. Weil man jung ist, weil man unerfahren ist, weil man das Geld braucht. Also die Qualifikation dürfte ja wohl höher sein, die einen höheren Lohn rechtfertigt irgendwie.
Es ist so eine Mischung aus vielen Motiven. Ich erinnere mich ja noch, als ich eingestiegen bin, da kam ich gerade von der Uni und hatte einen Abschluss und habe eine Weiterbildung gemacht zum Online-Journalisten, also eine akademische Weiterbildung, hatte Auslandserfahrung, ein paar Sprachen gesprochen und so weiter und konnte auch ganz gut gerade ausschreiben. Und was mir dann angeboten worden ist von dem Personalchef in Fürth, war dann quasi wirklich so ein Witz. Da habe ich mir auch gedacht, da hätte es noch nicht mal das Abitur für machen müssen. Und ja, warum macht man das? Letztlich kann es natürlich auch so ein Einstieg sein und manchmal ist es auch so, dass du eben in den anderen journalistischen Bereichen, also bei Tageszeitungen oder im Nachrichtenjournalismus oder woanders eben auch nicht einfach so schnell mal anfangen kannst. Und dann hat man hier vielleicht auf der einen Seite die bittere Pille, niedriges Einstiegsgehalt, auf der anderen Seite kannst du dein Hobby so ein bisschen zum Beruf machen, ne?
Ja, ist es letztlich nicht die Karotte, mit der die Leute geködert werden? So ein bisschen, weil die Strahlkraft dieses Mediums einfach natürlich so unglaublich groß ist und das Hobby ja im Grunde ja auch ein ziemlich teures ist, also ziemlich gut ins Geld geht, wenn man sich die ganze Software und auch die Hardware selbst kaufen muss, dass die Strahlkraft so groß ist, dass man da halt dann auch die bittere Pille des Niedriglohns irgendwie schluckt, damit, weil man halt einfach dann sein Hobby zum Beruf machen kann. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich.
Da werden Leute eben auch genau damit ausgenutzt. Also das Argument wird auch bewusst eingesetzt im Personalbereich, machtpolitisch, so nach dem Motto, ja, wir wissen, das ist jetzt nicht besonders viel und es wird vielleicht in 2, 3, 4, 5 oder 10 Jahren etwas mehr. Aber dafür schau mal, du kannst die Welt sehen. Du fährst auf Präsentationen nach London, nach Paris, vielleicht auch nach Los Angeles auf eine Messe. Dann hast du doch die Spiele fast umsonst. Also das sind tatsächlich so Dinge, wo man dann letztlich sagen muss, Leute, das ist eigentlich alles erstens Arbeitsmaterial.
Ja.
Zweitens gehört es mit zum Beruf dazu, dass man eben auch, ja, wie so ein Reporter eben unterwegs ist, dann auch mal ins Ausland fährt und so weiter. Das ist etwas, was ja auch eine besondere Arbeitsweise verlangt, ne?
Absolut.
Das ist tatsächlich, da ist eine Schieflage entstanden, die dann auch für obskure Situationen gesorgt hat, innerhalb von Verlagen, wenn die Leute, die schnacken ja auch untereinander und fragen, hey, was kriegst du denn da, wenn du jetzt 3 bis 5 Jahre Redakteur bist, was, und vergleichen das dann. Und dann sind innerhalb eines Verlages gab es dann richtig Verwerfungen, wenn die Leute gemerkt haben, hey, der kriegt ja da 1.500 mehr.
Das kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt für die beste Stimmung beim Mittagstisch gesorgt hat.
Ja, und letztlich ist das bei den freien Journalisten, es ist natürlich so, dass die noch so ein bisschen das Problem in Anführungsstrichen haben, dass die sich dann auch irgendwann gegenseitig unterbieten, leider. Also wer kriegt den Auftrag für dieses Magazin, die Reportage über Call of Duty zu schreiben? Denn einige Magazine haben sich dann ja so ein Pool an Freien gehalten, auf die sie zurückgreifen konnten, wenn Not am Mann war. Ja, und da hat sich dann letztlich auch nicht immer die Qualität durchgesetzt. Also der Bessere hat den Job bekommen, sondern dann eben auch der, der einfach die anderen unterboten hat. Ne?
Wie wichtig ist denn eigentlich so ein persönlicher Stil, wenn man da Redakteur oder Redakteurin ist in so einem Verlagshaus beziehungsweise bei einem Videospielmagazin? Also wird da überhaupt ein eigener Stil geduldet, ein eigener Schreibstil, oder wird alles, ich sag mal, auf eine Einheitlichkeit runtergetrimmt?
Das kommt ganz auf die Verlage und auf die Chefredakteure an. Das siehst du ja auch, wenn du, je größer der Verlag und je höher die Reichweite, desto weniger Individualität ist aus meiner Sicht erkennbar gewesen. Mhm. Das wurde teilweise auch in den Anfangszeiten, als die Printmagazine noch richtig groß waren, also als so GameStar, PC Games, als die Hunderttausende verkauft haben, dann lief ja so ein Text durch mehrere Instanzen. Also von dem Redakteur zu dem Fachabteilungsleiter, wie das hieß, oder Fachredakteur für dieses Genre, von dem dann zum Textchef und dann auch mal zum Chefredakteur und zurück. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, je mehr Stationen dein Text durchläuft, desto größer sind
auch die Änderungen. Weniger ist am Ende noch dran von einem selbst.
Sowas hat natürlich Vor- und Nachteile, aber ich war eigentlich immer ein Freund davon, den Charakter der Redakteure insofern zu erhalten, indem man genau diesen persönlichen Style noch lesen kann. Und am Ende dieser Reise mit meinem ehemaligen Magazin war es dann auch so, dass die Redakteure die komplette Freiheit hatten eigentlich. Wir hatten auch eine gewisse Struktur, also du schreibst eine Einleitung und so weiter und du hast ein Fazit. Und pro Kontra hatten wir.
Ja.
Aber der Weg der Argumentation, ob du jetzt mit einem szenischen Einstieg beginnst, also direkt den Leser mitnimmst in so eine Action-Szene oder sowas, oder ob du den klassischen Weg wählst und den Vorgänger erstmal so ein bisschen vorstellst oder die Entwickler, das war dann jedem selbst überlassen eigentlich.
Schön.
Ja, wir haben damals, ich glaube, es war Folge 15, als du zum ersten Mal zu Gast warst, da haben wir auch über einiges geschnackt. Also das war, Elden Ring war halt noch nicht raus.
Nee, es war am Horizont zu sehen, aber es hat, glaube ich, von unserem Tag der Aufnahme bis zur Veröffentlichung noch ein paar Monate gedauert, ne? Oder ein paar Wochen, besser gesagt.
Aber wir hatten die Themen Gewalt und Musik, Wut und Subkulturen, da erinnere ich mich noch dran.
Provokation vor allen Dingen, glaube ich, auch.
Provokation, ne? Genau, da hatten wir The Last of Us Part 2 besprochen, die ganze Aufregung drumherum, und wir sind auch auf dein Buch eingegangen, Schlag bitte weiter, Kämpferherz. Mhm. Ja, und das war damals so eine riesige Vielfalt eigentlich an Themen. Und durch dich habe ich ja dann auch Wolfgang Walk letztlich in meinen Podcast geholt.
Ja, ihr habt euch da kennengelernt, ne? Beziehungsweise ihr kanntet euch. Das war für mich eigentlich völlig unglaublich, dass ihr euch noch gar nicht kanntet. Also
Wolfgang hat ja auch diese ganze Bluebyte-Schiene hinter sich und dann war bei einigen deutschen Produktionen beteiligt, aber nie in Positionen, sage ich mal, im Außendienst.
Ah, okay.
Und wahrscheinlich lag es daran.
Das ist gut möglich, ja. Ja, der Wolfgang.
Was mir letztens eingefallen ist, ich weiß nicht, ob wir beide drüber geschnackt hatten, aber du hattest ja Gewalt, Provokation, diese Themen hatten wir ja schon diskutiert. Ich habe in meinem letzten Podcast mit der Lea Irion, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, wir kamen auf Sport und Leistung und sie ist Fußballerin. Mhm. Und dann haben wir irgendwie über die Sachen gesprochen, die uns gar nicht gefallen haben, da kamen wir auf Schwimmen und Schulsport und da habe ich erzählt, wie schlimm mich das damals belastet hat. Und Lea mochte das auch nicht. Und da haben wir quasi uns entschlossen zu sagen, okay, Schulsport und Schwimmen sollte man verbieten. Mhm. Und ich meine, du hast doch bei Twitter auch mal irgendwas über das Schwimmen erzählt, oder?
Bei Twitter nicht, aber ja, also im Rahmen unseres Podcasts Lala Stahl, die vorletzte Episode, die handelte von Mobbing. Und da haben Wolfgang und ich mal so die Hosen runtergelassen und haben über unsere Mobbing-Erlebnisse erzählt. Ich meine, davon handelt ja auch ein nicht gerade geringer Anteil der Geschichten, die in Schlage bitte weiter Kämpfe jetzt erzählt werden, behandeln ja Mobbing, Schulmobbing vor allen Dingen. Und das Schulschwimmen war ein großer, wie soll ich sagen, es war im Grunde genommen ein einziger Albtraum. Und wenn ihr zu dem Ergebnis gekommen seid, dass ihr den gerne verbieten würdet, da würde ich sofort meine Unterschrift drunter setzen. Also ich habe wenig... Wie soll ich sagen? Ich habe wenig sportliche Betätigung in der Schule so sehr gehasst wie Schulschwimmen. Und das hat einfach natürlich aus verschiedensten Gründen. Ne? Ich war ein dickes Kind und ich sag mal, das ist ja schon im normalen Sportunterricht nicht besonders angenehm, dann im engen Leibchen und mit nass geschwitztem T-Shirt und so da eine Rolle vorwärts zu machen oder so oder über den Bock zu springen, über den ich eigentlich auch nie gesprungen bin, sondern bin dann immer drumherum gelaufen, bis ich hingekriegt habe. Sehr zum Erstaunen und zum Amüsement meiner Mitschüler. Das Schulschwimmen allerdings, das fand ich wirklich erniedrigend hoch 10. Ne? Also da, es hat auf jeden Fall die ein oder andere seelische Narbe hinterlassen. So viel kann ich sagen. Da kann ich heute drüber lachen, aber das war damals der absolute Horror. Ne? In den frühen 90er Jahren, wo dann ja auch dieser ganze Schönheitswahn auch irgendwie immer weiter kultiviert wurde und die Bravo natürlich auch zum schrägen Selbstbild der Jugend irgendwie beigetragen hat, in denen da einfach immer nur Models Oberkörper oder nackt, komplett nackt irgendwie abgebildet waren. Dass wenn man sich da selbst irgendwie als Außenseiter gesehen hat, der nicht diesem Schönheitsideal entsprochen hat, dass das wirklich nicht angenehm gewesen ist.
Ja, da teilen wir wahrscheinlich doch den Blick auf diesen Horror, denn ich hatte tatsächlich auch Albträume in der Phase. Ich weiß nicht, wie alt ich war, wann mich das besonders belastet hat, 11, 12, 13, 14. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, genau. Also bei mir war es auch gefühlt so von der 5. bis zur 8. Klasse.
Ja. Und obwohl ich jetzt vielleicht nicht so diese Schwierigkeiten hatte, die du jetzt beschrieben hast, weil ich irgendwie dick war oder so, ich konnte halt nicht gut schwimmen. Mhm. Und war innerhalb der Klasse war ich auch der Kleinste. Ich weiß nicht, ob ich ein Jahr früher eingeschult worden bin oder so. Jedenfalls hat dieser Ehrgeiz meiner Eltern mir auch nicht unbedingt geholfen.
Glaube ich.
Ja. Gerade in der Pubertät oder so macht ein Jahr echt viel aus.
Absolut.
Also die anderen haben schon überall Haare und du stehst dann da. Jedenfalls war das Schulschwimmen auch so, das war so ein Drill, so auf Leistung getrimmt. Und ich konnte gerade mal schwimmen. Also ich konnte mich über Wasser halten, ich bin nicht direkt untergegangen. Aber wenn du so im Freibad warst oder mit deinen Kumpels oder so, dann war das was anderes, weil da hast du natürlich nicht, da sind wir nicht um die Wette geschwommen. Und auf diesem Gymnasium bei dieser schlimmen Sportlehrerin ging es halt genau darum, auf Zeit zu schwimmen. Und dann hat die Alte mich, obwohl sie es genau wusste, also um mein Schwimmen zu verbessern, hat die mich halt in der mittleren Bahn immer positioniert. Mhm. Und in der mittleren, und es war für mich schon peinlich, dass ich der Einzige war, der keinen Körper konnte. Also ich meine, ich war der Einzige. Das heißt, ich bin auch immer noch so richtig schön bescheuert nach vorne reingesprungen. Und dann bist du in der mittleren Bahn, die anderen ziehen schon weg beim Kraulen. Und ich dümpel da so vor mich hin und bin froh, wenn ich überhaupt das andere Ende erreiche. Und das war, jetzt lache ich wirklich auch drüber. Ich kann über all das richtig lachen, aber damals hatte ich richtig Angst davor.
Du, ich glaube, dass so Kinderseelen halt einfach natürlich zum einen, weil sie noch nicht wirklich fertig sind, ne? Das ist ja ganz klar, so ein Charakter muss sich ja auch erstmal ausbilden und geschliffen werden, aber das kann schon eine echte zerstörerische Kraft sein. Und Wolfgang hat es in dem Podcast so schön gesagt, was zum Teufel reitet eigentlich die Kultusminister dieses Landes, dass das Schulschwimmen in der Pubertät immer noch stattfindet. Es gibt nichts Erniedrigenderes und das ist für mich wirklich, das hat was Sadistisches. Und gefühlt waren die Sportlehrer, die wir damals hatten, das brauche ich auch nicht gender, sowieso nur, wenn ich dran denke, es waren einfach nur Männer, die hatten auch so einen sadistischen Drill. Ich weiß noch, der eine, der hatte so einen Bürstenhaarschnitt, war sehr schlank und auch sportlich. Der war damals aber schon wahrscheinlich Mitte 50, Anfang 60. Kinder können das schlecht einschätzen, wie alt ein alter Mensch ist. Aber irgendwo so in dem Bereich wird er gewesen sein. Und der war halt einfach, keine Ahnung, das war halt ein Drill-Instructor. Also der hat da wirklich dafür gesorgt, dass man sich als ohnehin schon irgendwie dickes Kind noch viel, viel schlechter fühlt, weil natürlich dann auch die Leistung nicht passt, ne? Und weil man einfach auch nicht so gut schwimmen kann wie die anderen Kids. Und ich habe auch keinen Körper hinbekommen und hatte auch Angst, zu viel Angst, um überhaupt irgendwie vom 1-Meter-Brett zu springen. Und als alle schon vom Dreier gesprungen sind, habe ich es vielleicht gerade hinbekommen, vom Beckenrand zu springen. Und habe mein Seepferdchen auch gefühlt erst mit 15 gemacht. Also es wird wahrscheinlich früher gewesen sein, aber ich will damit nur sagen, also es ist wirklich, ich meine, es ist so ein Instrumentarium zur Schaustellung von Menschen, das ist wirklich ekelhaft. Und ich kann darüber heute auch lachen, bin aber auch der Meinung, da muss sich irgendwas ändern. Ich habe zwar jetzt leider noch keine eigenen Kinder, aber was ich so von meinen Freunden und Freundinnen höre, hat sich da jetzt noch nicht besonders viel getan. Und die Kinder werden ja jetzt auch nicht reihenweise schlanker oder so. Also ich finde das einfach ganz, ganz, ganz entsetzlich, mit welcher Hybris sich die Lehrerinnen und Lehrer dahinstellen und die Kinder da einfach ja sich selbst überlassen und zur Belustigung freigeben. Also
ja, ich verstehe es auch nicht, weil das führte auch dazu, dass ich meine längste Schwänzphase hatte, wo es dann auch richtig bergab ging. Also ich hatte keinen Bock, mit meinen Eltern konnte man nicht richtig drüber sprechen. Das war auch so eine scheiß Generation an Eltern, ehrlich gesagt, die sich noch nicht so richtig schützend vor ihre Kinder gestellt haben, habe ich das Gefühl. Und das heißt, das Thema war durch. Ich musste zum Sport. Man muss durchhalten. Das war immer so das Motto. Und was habe ich gemacht? Ich bin da natürlich, habe nur so getan, als würde ich zur Schule fahren. Und wenn das dann die erste Stunde war, bin ich halt mit dem Rad los und bin dann halt, wenn ich Glück hatte, kannte ich einen Kumpel, der gerade Zeit hatte oder so. Aber ansonsten habe ich mich dann irgendwo auch rumgetrieben und habe den Schulsport, diese 2 Stunden, habe ich dann einfach nicht mitgemacht. Ne?
Ja, also bei mir war es genauso. Ich hatte entweder eine verstauchte Hand, also eine angeblich verstauchte Hand oder Magen-Darm oder irgendwas. Hauptsache, ich musste nicht an diesem vermaledeiten Schulsport teilnehmen. Und also der absolute Endgegner war das Schulschwimmen. Das war ja jetzt aber glücklicherweise, ich glaube, nur in gewissen Monaten. Also wir sind nicht das ganze Jahr über zum Schwimmen gefahren. Das war das Gute. Aber es gab diesen Wintersport, den ich mindestens genauso gehasst habe, weil ich den überhaupt nicht hinbekommen habe. Also Rolle vorwärts, Rolle rückwärts und vor allen Dingen Bockspringen, also Handstand und dann die Kühe, hau mir ab. Also wirklich, hau mir ab. Also da könnte ich auch heute wirklich, da muss ich meine Emotionen drosseln, damit ich da nicht in so eine richtige, in so eine Hassliterneifer falle. Das ist wirklich, also das war wirklich übel. Also ich weiß noch, es gab eine Situation, da wurde Hochsprung trainiert und ich konnte es einfach nicht. Ich habe meinen fetten Arsch nicht hoch genug bekommen, um über diese Latte zu springen. Und da nimmt der Lehrer mich so zur Seite und zeigt mir, welche Note er mir dafür geben muss. Und es war halt ungenügend. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Jahr auch eine 5 in Sport am Zeugnis hatte. Also das ist einfach eine absolute Katastrophe. Ich finde ja, ich glaube, das hat Wolfgang auch in dem Podcast gesagt, dass es eigentlich viel, viel wichtiger wäre, Jugendliche anhand ihrer Konstitution zu motivieren und daran irgendwie sozusagen eine Leistungsprogression auszumachen, anstatt so einen Lehrplan auch im Sport auf alle zu stülpen, egal ob der passt, ob der nicht passt, egal ob der eine gut ist im Fußball oder der andere ganz schlecht ist im Schwimmen. Aber Hauptsache, es wird passend für alle irgendwie gemacht und dann werden Noten vergeben. Und das ist halt einfach ich finde es eine Katastrophe. Wirklich.
Ja, das Schulsystem, bei all dem, was es vielleicht so an Möglichkeiten bietet und so, ist es in dieser Hinsicht ist es wirklich eine Katastrophe.
Das ist auch in vielerlei anderer Hinsicht, find ich ehrlich gesagt, noch eine absolute Katastrophe. Also mal ein Beispiel zu nennen, wir driften hier, erkunden hier ganz neue Sphären irgendwie, ich finde es spannend gerade. Also vielleicht nur ein Beispiel zu nennen, ich war immer schon gut in Sprachen und vor allen Dingen auch in meiner Muttersprache war ich eigentlich immer gut, aber auch in Englisch und in Geschichte, weil ich da ein großes Interesse dran hatte. Aber ich war immer grottenschlecht in Mathe und in Physik. Aber in Mathe halt einfach auch vor allen Dingen deshalb, weil es die Lehrerinnen damals nicht wirklich gut hinbekommen haben, mir das nahe zu bringen und mir das irgendwie vernünftig und spannend zu erklären. So. Und jetzt war ich in der 10. Klasse und habe um meinen Realschulabschluss gekämpft. Und ich stand, ich glaube, in Deutsch sehr gut, in Englisch gut und in fast allen anderen Fächern auch so zwischen 2 und 3. Nur in Mathe stand ich auf 6. Und zwar deshalb, weil ich alle Klassenarbeiten ungenügend geschrieben habe. Also bei der letzten Klassenarbeit im Jahr 99, weiß ich noch, da habe ich das Aufgabenblatt genommen, meine Kladde, und habe einfach nur reingeschrieben, ja, ich weiß zwar nicht, was diese Zahlen hier bedeuten, aber sie sehen alle ziemlich gut aus, vielen Dank, und habe das abgegeben und natürlich war es eine 6. Und die Lehrerin hat es wirklich fertiggebracht, mir auf meinem Abschlusszeugnis, auf meinem Realschulabschlusszeugnis auch eine 6 zu geben, ungenügend. Und da bewirb dich mal mit einer 6 in Mathe. Da kriegst du natürlich nichts. Und ich musste auch darum kämpfen, dass ich überhaupt auf der weiterführenden Schule, auf dem Mercator Berufskolleg da angenommen wurde, damit ich meine gymnasiale Oberstufenqualifikation nachholen darf mit der Note. Die hat es also wirklich fertiggebracht, mir eine 6 zu geben, obwohl alle, das komplette Kollegium gesagt hat, Frau Hofschen, wenn Sie das machen, der Dennis wird dann keine Lehrstelle bekommen, der wird vielleicht wahrscheinlich auch auf keiner anderen Schule angenommen werden. Das geht nicht, das können sie nicht bringen. Sie hat es gemacht. Und ich glaube, dass ich dürfte nicht der Einzige sein, der da irgendwie mit solchen Lehrern zu kämpfen hatte.
Und das stimmt, das bist du nicht. Das ist natürlich tragisch, aber scheinbar hat das in gewisser Weise dieses Versagen auch System gehabt. Denn genauso ging es mir auch. Der Schulsport, als das Schwimmen dann nicht mehr stattfand und wir endlich Sachen mit Bällen gemacht haben, also so Fußball, Basketball, Badminton, da hatte ich wieder einigermaßen Spaß daran. Aber das, was du erzählt hast, kenne ich auch. Ich hatte zum Beispiel irgendwann in Religion eine 6 gekriegt. Obwohl wir konnten damals nicht Philosophie nehmen, entweder katholische oder evangelische Religion. Aus irgendeinem Grund ging Philosophie noch nicht. Und ich war der Einzige, der in diesem evangelischen Religionsunterricht auch kritische Fragen gestellt hat. Und das ging dem so auf dem Senkel, ja, dass der mich trotz der Tatsache, dass ich habe mich ja gemeldet und ich habe Dinge gefragt. Es war also kein reiner Protest, obwohl ich heute sagen würde, hätte ich damals mal wirklich stumpf protestiert. Aber der hat mich dann einfach gefressen. Und als dann mündliche Noten verteilt worden sind und andere Sachen, im Zwischenhalbjahr habe ich dann schon eine 5 gehabt und ich habe nur mal so die Frage gestellt, hallo, ich habe mich doch beteiligt am Unterricht, wie kann ich denn eine 5 kriegen? Ich bin doch immer in den Gesprächen dabei und so weiter. Es war, dann habe ich noch niemals eine Antwort gekriegt, es war ihm scheißegal. Und dann habe ich auch zugemacht, da war ich auch schon so 16, 17 oder was. Und dann habe ich auch zugemacht und habe im Grunde nur noch den Tisch vollgekritzelt mit meinen Comics und in mein Heft geschrieben, weil ich mir dachte, hey, wenn ich mich melde, kriege ich, was soll ich denn dann kriegen? Ne, das bringt ja gar nichts. Und dann habe ich in evangelischer Religion eine 6 bekommen und das floss auch noch ein in den Abischnitt. Und da habe ich auch so einen Hals auf dieses System gehabt. Und da habe ich auch mit meinen Eltern noch verkrampft, meine Mutter meinte, wie kann das sein und so weiter. Ich so, ja, sprech doch mal mit dem. Und dann ist es ja so, diese Lehrer, wenn die dann in diesen Sitzungen sind mit den Eltern, dann verwandeln die sich ja.
Ja, natürlich. Das Monster wird dann erstmal wieder zurück, das wird kostümiert und dann sitzt da ein ganz anderer Mensch plötzlich.
Ja, jedenfalls kann ich komplett nachvollziehen, wenn Leute da draußen, denen es dann vielleicht noch schlimmer geht, ja, also wo die dann so eine Kombi haben aus, die werden gemobbt, dann kommst du mit dem einen Lehrer nicht klar, dann wirst du da auch noch unfair behandelt. Da kann ich komplett nachvollziehen, wenn man so richtigen Hals und Hass auf das System entwickelt.
Ja, was mir natürlich dann geholfen hat und was leider bei vielen anderen dann nicht der Fall ist, ist natürlich, dass das soziale Umfeld bei mir stark genug war und meine Freunde halt immer, sag ich mal, der Halt gewesen sind, den ich zu Hause und vor allen Dingen in der Schule nicht gespürt habe. Insofern lief ich da, glaube ich, nie Gefahr, jetzt wirklich zu so einem Problemfall zu werden, aber ich habe ein großes Herz für Leute, die Außenseiter sind und jetzt weiß ich auch wieder, damals die steile These in dem Podcast zwischen Wolfgang und mir war, dass ich die steile These aufgestellt habe, dass es im Grunde genommen noch viel mehr Mobber geben müsste, weil die Gemobbten hinterher zu empathischeren Menschen werden. Und mir hat's geholfen. Ich glaube, ich bin heute mit fast 40 ein durchaus empathisches Wesen, der feine Antennen hat für die Gefühle anderer und natürlich auch für meine eigenen. Aber dieser Weg, der bis dahin sozusagen zu beschreiten war, der war manchmal, vor allen Dingen natürlich auch in der Kindheit und in der frühesten Jugend, der war schon schwierig. Und ja, das Schulsystem hat da seinen großen und gerüttelten Anteil dazu beigetragen, auf jeden Fall.
Ich hatte auch Glück, dass zumindest meine Großeltern, die hatten immer viel mehr Verständnis. Das ist ja auch so ein...
Aber meine Oma auch.
Ja. So ein Wesen dieser älteren Generation. Und du hattest vorhin, glaube ich, gefragt, ob das heute auch noch so ist. Ich habe ja 2 Töchter, die auch Schulsport hatten. Die sind natürlich längst erwachsen und so weiter. Aber da bin ich ja relativ stolz drauf, dass ich in der Phase, als die eben auch diese komischen Abwehrhaltungen hatten gegenüber Sport oder zur Schule gehen. Und auch selbst wenn sie es nicht immer genau gesagt haben, habe ich da immer Verständnis für gehabt. Und letztlich war ich mir da auch mit meiner Frau einig und dann haben wir gesagt, dann bleibst du zu Hause, fertig, aus.
Ja. Also hat sich da aber am eigentlichen Schulsport nichts geändert?
Ich kann mir vorstellen, es kommt natürlich immer auf den Lehrer selbst an und dann gibt es einfach auch Kinder, die haben eben keinen Bock auf Wettkampf im Wasser oder eben auf das, was du beschrieben hast, das war auch immer das Allerschlimmste, diese rhythmische Sportgymnastik. Die haben einfach keine Lust darauf und dann sind alle in der Pubertät und Mädchen haben da ja auch nochmal andere Schwierigkeiten, sage ich mal. Ja. Und ich finde, die müssten sich auch, ich verstehe gar nicht, warum das nicht geht, dass die zum Beispiel, wenn die ihre Periode haben, dass die da nicht offiziell auch einfach krankgeschrieben sind.
Das ist halt wirklich auch so rückständig, ne? Also muss man wirklich sagen, dass da überhaupt drüber diskutiert werden muss, das müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, man kann sich nur wundern, man kann sich wirklich nur wundern.
Ja, und da wirst du auch dann dazu gezwungen zu Ausreden oder zu irgendwelchen, Krankschreibungen, obwohl das doch ganz offensichtlich ist, warum dann jetzt, warum in dieser Phase die Mädchen dann einfach nicht in die Schule wollen und schon gar nicht natürlich zum Sport.
Nee,
es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Lehrer, die darauf reagieren und so weiter. Also da gab es auch schon mal Verständnis. Ich habe so das Gefühl, gegenüber unserer Schulzeit ist das vielleicht doch ein bisschen lockerer geworden. Aber was mir damals übrigens geholfen hat, neben meinen Großeltern, war tatsächlich das Spiel. Das Spiel und das Spielen war, ich habe das ja mal geschrieben, das war wie ein Heiler für mich. Weil auch in den Phasen, wenn ich dann blau gemacht habe oder so, dann habe ich, wenn es ging, habe ich halt irgendwas gezockt oder mich mit Kumpels getroffen. Wir haben dann irgendwas gespielt und das Spiel war immer so ein Ort, da hatte man Spaß, man war mit seinen Freunden zusammen und es war einfach eine schöne Zeit, ne?
Ja, also bei mir lief das im Grunde genommen ganz, ganz ähnlich, ne? Also meine Freunde und ich, wir haben dann unsere Super Nintendos irgendwie gegenseitig rumgeschleppt und haben dann Mortal Kombat gespielt. Eigentlich war es, also in meiner Erinnerung war es fast nur Mortal Kombat. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir jemals was anderes gespielt haben. Und F-Zero und natürlich Mario Kart. Aber das war, also in der Regel haben wir eigentlich die ganze Zeit Mortal Kombat 2 gespielt und haben uns da an der rohen Gewalt ergötzt. Und das hat schon für eine gewisse Katharsis gesorgt, auf jeden Fall. Und, das war gut, das war wirklich gut. Und später war es dann, ich habe ja meine jetzige Frau im Grunde genommen schon sehr früh kennengelernt, nämlich mit 17. Und dann habe ich viel dafür getan, mein Äußeres zu verändern, Tattoos von oben bis unten, Glatze und hab einen harten Mann raushängen lassen, der wollte einfach mich auch nicht mehr rumschubsen lassen. Aber bis zu diesem Punkt, so sag ich mal, so bis ich 19 war, da waren auch Videospiele ganz, ganz wichtig. Und vor allen Dingen auch Musik. Also Musik und Videospiele, die beiden Dinge, beziehungsweise der Dreiklang, Freunde, Musik und Videospiele, die haben mich durch den Alltag getragen.
Interessant ist ja, dass das mit dem harten Mann, was du erzählt hast, dass das ja wirklich funktioniert. Weil man, eigentlich hat man als Junge, als Kind, sage ich jetzt mal, ist man ja, man ist meist sehr offen für alles, man möchte eine gute Zeit haben und so weiter. Und auch diese Rollenbilder, die einem die Eltern vorleben, also so ist der Vater, so ist die Mutter, so ist der Opa, so ist die Oma und so weiter. Man nimmt das alles so auf, aber irgendwie kann man sich, wenn man eben noch kein Mann ist, nicht vorstellen, jemals so zu sein wie die.
Ja.
Man denkt, man hört immer diese Musik oder spielt immer. Gut, das mit dem Spielen ist tatsächlich so geblieben. Aber wenn man dann auch diese Filme gesehen hat oder so, wo harte, energische Männer sich durchsetzen in irgendwelchen Actionfilmen oder so, oder wenn man Szenen beobachtet hat aus seiner Familie, dann denkt man als Kind noch immer so, das ist übertrieben, warum machen die das? Ne? Mhm. Da sind Erwachsene wie Außerirdische. Aber ich habe das ähnlich so wie du erlebt, wenn man dann in diese Situation gezwungen wird. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, die Leute wittern irgendwie, dass du schwach bist oder dass du dich nicht wehrst oder dass du dich einfach stressen und klein machen lässt. Wenn die das wittern und immer mehr davon kommt, dann hast du ja nicht so viele Möglichkeiten. Und ich habe dann auch gemerkt, dass es eben hilft, wenn man sich eben wehrt und wenn man auch härter wird tatsächlich. Was eigentlich, im Nachhinein lache ich auch wieder drüber, auf einmal fängt man an, eben sich zu beschäftigen mit Karate oder so. Man baut auf einmal Muskeln auf. Auf einmal bist du voll in dieser Rolle des Mannes, und du aus Verzweiflung eigentlich, weil du nicht weißt, wie du dir anders helfen sollst. Und dann merkst du eben, wenn du das machst, hilft das tatsächlich.
Ja, natürlich. Also ich glaube, dass da mehrere Effekte irgendwie eine Rolle spielen. Also zum einen ganz klar Menschen, die Stress suchen, die haben ganz, ganz feine Antennen wiederum für solche, die sich prima als Opfer eignen würden. Und wenn man natürlich gebückt und klein und sich klein machend durch die Gegend läuft, gerade als Jugendlicher, dann laufe ich natürlich solchen Stressmachern irgendwie in die offenen Arme. Und die Erfahrung habe ich ganz, ganz häufig gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie oft, unzählige Male hier, ich komme ja hier aus einer Kleinstadt, also sozusagen einer Vorstadt von Duisburg, Kamp-Lintfort heißt der Ort. Und hier findet zweimal im Jahr eine Kirmes statt. Und ich weiß gar nicht, wie oft damals, als wir 12, 13 waren, wie oft wir über diesen Kirmesplatz gejagt worden sind. Wir waren 5 und die waren 15 oder 20 und wir haben uns so oft eine blutige Nase dort geholt, weil wir einfach Opfer waren. Wir haben die perfekten Opfer abgegeben. Ich war klein und dick und meine besten Freunde waren, der eine war zu groß und hatte einen krassen Leipziger Dialekt, der andere war ein Pole. Und der andere war viel zu nerdig und hat ständig seine Nase hochgezogen und dann lief ihm die Rotze aus der Nase raus. Also mit anderen Worten, wir waren so wirklich, wir waren wie so ein eigener kleiner Kreis der Verlierer, um mal Stephen Kings S hier nochmal zu bemühen. Und natürlich läuft man dann Bullies in die Arme, ne? Und irgendwann habe ich mir gesagt, nee, also jetzt ist auch mal Schluss und habe dann jemanden, der mich zutiefst gekränkt hat, vor der versammelten Klasse die Nase gebrochen. Und da war ich 14 und habe mir eine Menge Selbstvertrauen durch harte Rockmusik drauf geschafft und habe dadurch einfach auch gemerkt, okay, und das hat Wolfgang auch letztens, Wolfgang ist so ein bisschen wie meine Muse geworden, glaube ich. Also der hat im Podcast auch gesagt, der Preis muss hoch sein. Ja, und auch bei seinen Töchtern, bei seiner Tochter musste der Preis hoch sein, für den Mobber, um sozusagen gegen dieses Mädchen zu gehen. Und bei mir war es genau dasselbe. Ich musste den Preis hochtreiben. Die Leute müssen, die Mobber müssen wissen, dass sie sich die Finger verbrennen können, wenn sie gegen dich gehen. Und dann strahlst du ja auch was ganz anderes aus. Und als ich dann so 19 war und die unpolitische Skinhead-Szene für mich entdeckt habe, nachdem ich viele Jahre in der Rave-Szene verbracht habe und man da einfach ganz anders aussieht und sich auch ganz anders gibt, da wollte ich auch nochmal nach außen signalisieren, dass ich mich verändere und habe mich, wie gesagt, tätowieren lassen von oben bis unten. Die Haare waren raspelkurz und dann strahlst du natürlich auch ein gewisses Sendungsbewusstsein aus und witzigerweise, obwohl man eine gewisse Gewalttätigkeit ausstrahlt, hatte ich aber seitdem keine einzige ernstzunehmende Schlägerei mehr. Und das glaube ich schon, dass das für mich ein wichtiger Anker war, um zu mir selbst zurückzufinden. So, also ich meine, mit fast 40 würde ich mich eh nicht mehr, irgendeine Macho-Karte raushängen zu lassen, schlagen wollen oder so. Das ist nicht mehr das, was
ja,
ich...
Ja, da sind doch einige Parallelen in dem zu erkennen, was du erzählst. Zum einen die Kirmes. Das war quasi immer...
Ein Volksfest.
Ja, das war quasi immer die Arena, wo man in einem gewissen Alter wusste, da kommst du nur unbeschadet raus, wenn du entweder genug Freunde dabei hast oder nicht in die falschen Ecken gehst. Und ebenso wie dir hat mir auch die Musik geholfen. Das war bei mir erst der Hip-Hop und so weiter. Da habe ich mich auch äußerlich komplett verändert. Ich hatte auf einmal auch eine Glatze und einen Bart und habe dann ein bisschen mehr Sport gemacht und so weiter. Und dieselben Leute, die mich vor dieser Phase, die mir noch krumm kamen oder so, die sind dann, haben dann einen Bogen drum gemacht. Ja, ja. Und das ist auch so, es gibt ja diese psychologischen Studien oder diese Verhaltensstudien, die beweisen, dass es eben das Schein und Sein so wichtig ist. Und dass es gar nicht darauf ankommt, wie stark du letztlich wirklich bist, sondern nur, wie du dich nach außen gibst.
Ja, genau.
Und da haben sie den ein und denselben Mann, also ein Hühner, 1,85 oder 1,90 groß, durchtrainiert, hat sich halt an den Bahnsteig gesetzt, klassische Situation, irgendwie Wochenende, Feierabend, ne? Hat sich an den Bahnsteig gesetzt und den haben die dann in 3 Outfits da sitzen lassen. Ich weiß nicht mehr, ob es beim WDR sogar lief oder irgendwo. Jedenfalls hat er sich dann einmal so hingesetzt, wie du es schon beschrieben hast, eher so in sich gekehrt, eine Brille auf, die Haare ordentlich gemacht, sah ein bisschen deprimiert aus. Und der wurde tatsächlich blöd angemacht. Derselbe Typ setzt sich dann breitbeinig mit Kappe, mit Blick nach oben und so weiter dahin. Sieht auch ganz anders aus. Und an dem Typ gehen die vorbei.
Ja, glaube ich. Mhm.
Also es ist natürlich, shit happens, ne? Letztlich kann dir in jeder Situation immer irgendein Scheiß passieren, wenn die Leute es drauf anlegen. Aber diese Psychologie, da hätte ich gerne zum Beispiel auch in der Schule oder von meinen Eltern früher mal so eine Weisheit gesteckt bekommen, ne?
Ja, die Weisheit, die damals ja noch weit verbreitet war, war, wenn du links eine kriegst, halt auch die rechte Wange hin, und von der halte ich gar nichts
mehr. Ja, genau.
Das ist nicht mein, das ist irgendwie nicht mein Mantra. Also, da kann ich nur von abraten. Aber es ist natürlich, ich glaube, zu einem gewissen Grad gehört natürlich auch dieses sich die Hörner abstoßen und gegen anrennen auch zu einem zur Jugend dazu. Ich hatte mit dem Falco Löffler, ich weiß nicht, ob der müsste dir auch ein Begriff sein eigentlich, ne?
Ja, ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, aber ich kenne ihn.
Ja, mit dem hatte ich auch ich war zu Gast im Literaturpodcast Kapitel 1, den er zusammen mit dem Jochen Gebauer betreibt, und da ging es um mein Buch, und da haben wir uns auch so übers Erwachsenwerden, über Adoleszenz und so weiter unterhalten und wie unterschiedlich da die Erfahrungen sind, weil er konnte gar nicht so richtig nachvollziehen, dass ich der Meinung bin, dass so ein gewisses sich die Hörner abstoßen und auch mal, wie soll ich sagen, Grenzen austesten und sich vielleicht auch mal im Kampf mal ein bisschen ausprobieren, vielleicht auch dazugehören kann. Es ist ja es muss ja nicht so sein, aber es kann halt einfach auch zum Großwerden eines Jungen oder eines Mädchens dazugehören, und aus denen müssen nicht zwangsläufig Gewalttäter werden. So, also das eine schließt nicht unbedingt das andere mit ein. So, also
fand ich sehe das auch nicht so schwarz-weiß, sondern tatsächlich so, dass manchmal einfach auch gesund sein kann, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man dieses Stoppzeichen eben auch aktiv setzt. Ja. Was mich halt wundert, aus gesellschaftlicher Sicht, ist, dass das ja nichts ist, was ein Phänomen der Moderne jetzt ist oder unserer Generation damals, der 80er, sondern das zieht sich ja bis hinein ins 20., also Anfang des 20. Jahrhunderts. Da war es vielleicht auch noch radikaler mit diesen ganzen Kadergedanken und so, also Jungs und Mädchen getrennt, die Stände und die Klassen spielten noch eine Rolle. Und der Robert Musil hat das ja in diesem Roman über den Zögling Törleß, wo es um so einen Internatsalltag geht. Da hat er das ja beschrieben was er da beschrieben hat, war ja wirklich Psychoterror und Sadismus pur innerhalb dieser sogenannten Erziehungsanstalt. Und der Roman hat damals auch für Schlagzeilen gesorgt, weil die Leute da auch so ein bisschen aufgerüttelt worden sind. Und das ist halt, ich sag mal so, du kannst als Jugendlicher, wenn du Pech hast, eben in so gewisse Kollektive kommen, in so gewisse Institutionen, wo du aus der Nummer nicht ohne Gewalt rauskommst.
Und deshalb ist es so wichtig, dass man, und das ist vielleicht das, was die Eltern gar nicht früh genug ihrem Kind irgendwie beibringen können, ist die Stärkung der Individualität, ne? Dass man sich eben nicht irgendwelchen Gruppen unbedingt anschließen muss, dass man immer, dass der Letzte, der entscheidet, ob man zuschlägt oder nicht, man selbst ist. Und sonst niemand. Und dass das individuelle Bewusstsein und vor allen Dingen auch die individuelle Ausgestaltung des Charakters viel wichtiger ist als ein Hinterherlaufen, ein Mitlaufen oder einem Dazugehörigkeitsgefühl.
Und als Junge hast du natürlich, wenn du es in deinem Elternhaus eben nicht hattest, dieses, ich sag mal, diese ganz weisen Ratschläge, wie man sich verhalten soll. Und es gibt ja immer diesen Konflikt auch zwischen den Generationen. Der ist ja auch normal, dass die eine Seite die andere ab einem gewissen Punkt nicht mehr so richtig versteht. Aber da hat man sich eben an dem orientiert, was man da draußen gesehen hat. Und da galten halt die sich durchgesetzt haben. Und die galten halt als cool und die waren halt auch angesehen. Es war nicht so, dass die Schlägertypen jetzt einen guten Ruf gehabt hätten oder so, aber die sich wehren konnten und die eben auch gar nicht erst in diese Notsituation gebracht worden sind, durch ihr Selbstbewusstsein, durch ihr Auftreten, das waren dann auch schon Vorbilder, an denen man sich als Junge orientiert hat, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch, ein großer Punkt, gegen den ich natürlich angefangen habe zu rebellieren, und auch aus gutem Grund, waren halt meine Eltern und da speziell mein Vater, der alles andere als eine Vorbildfunktion für mich übernommen hat und den ich viele Jahre wirklich für sein Verhalten verachtet habe. Und da zu der Zeit 96, 95, 97, als dieser Konflikt mit meinem Vater immer deutlicher wurde und auch immer mehr zutage gefördert wurde, da hat mir auch unter anderem die Rapmusik vom Rödel im Hartrein-Projekt einfach auch wahnsinnig viel Halt gegeben und Selbstvertrauen gegeben. Bin ich morgen übrigens bei Moses Pelham in Bochum und gucke mir mal die Show an, der ist ja gerade auf Tour. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber
der Musik ist noch aktiv, wusste ich.
Ja, natürlich. Ja, ja. Okay. Ja. Sehr erfolgreich auch.
Ja. Aber du hörst selber jetzt keinen Hip-Hop mehr, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mit ganz, ganz vielem, dass sich da irgendwie Deutschrap schimpft, kann ich halt so einfach überhaupt nichts anfangen. Also entweder höre ich nicht die richtigen Sachen, aber das meiste schreckt mich ehrlich gesagt total ab, weil mit dieser ganzen Gangster-Rap-Schiene, die da irgendwann aus Berlin kam, kann ich per se nichts anfangen. Und vieles, was so auch die Hamburger Schule irgendwie mittlerweile macht, finde ich dann auch ehrlich gesagt ziemlich lahm. Also ich habe da jetzt noch nicht so das gefunden, was mir gefällt, beziehungsweise stopp nicht ganz, also, aber das ist natürlich totaler Mainstream, muss ich dazu sagen. Ich finde einige Songs von Materia ganz cool und auch von Contra K, aber das ist ja absoluter Mainstream mit den richtigen.
Contra K habe ich tatsächlich auch eine Zeit lang gehört, als meine Tochter den richtig cool fand, auf Konzerten war und ich glaube, die hat 2 oder 3 LPs von dem.
Ja, dass der bei Mädels und bei jungen Frauen ganz gut ankommt. Der sieht ja aus wie Jason Statham auf Steroiden. Also
ja, aber ansonsten bin ich auch raus aus dem Thema. Was höre ich gerade? Ich höre gerade Whiskey Myers. Der heißt tatsächlich, also die Band heißt tatsächlich Whiskey Myers.
Da hast du ja eine passende Band ausgesucht, ne?
Ja, tatsächlich. Und die machen auch so ein bisschen Southern Gothic-Kram so.
Also Ghost ist meine absolute Lieblingsband der letzten Jahre. Das ist Classic Rock, aber sehr operettenhaft und sehr, wie soll ich sagen, fast schon kitschig inszeniert mit so ja, Priesterkostüm, aber alles halt mehr so ins Okkulte gehend, so auf links gedreht, praktisch die ganze Kirchensymbolik und auch die Texte sind sehr kirchenkritisch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ansonsten, gut, also ich höre immer noch wahnsinnig gerne meine Metallica-Platten, die ich hier so rumstehen habe, von A bis Z, aber ja, Musik ist immer noch ein extrem wichtiger Lebensmittelpunkt von mir, auch wenn ich kein Techno mehr höre, den ich eigentlich viele, viele Jahre echt geliebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber da bin ich komplett raus.
Ja, den mochte ich tatsächlich nie, aber wenn ich mir meine Playlist jetzt so anschaue, die ist so bunt und breit gefächert, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal irgendwas wie Country hören könnte. Mhm. Aber man wird ja auch nicht jünger. Und wenn du dann in deinem Schaukelstuhl sitzt und, und bei 30 Grad an deinem Bierchen nippst.
Das kann ich mir vorstellen, dass da eine Country-Platte einem ganz gut den Abend versüßen kann. Ja, ich höre mittlerweile auch wirklich gerne so Pagan Folk. Also die neue Platte von Faun zum Beispiel, die finde ich wirklich auch ausgesprochen gut. Und meine Frau liebt Mittelalter-Mucke und ein guter Freund von mir hat auch eine Mittelalter-Band und gute Kontakte zu In Extremo und so weiter. Die finde ich auch echt toll. Und,
ja, die habe ich auch gehört.
Ja, In Extremo ist einfach auch grandios.
Die waren auch cool. Ja, da war ich auch mal ein bisschen, da habe ich auch mal ein bisschen mehr reingehört, als auch so die Phase hatte, wo es um so Black Metal ging, aber dann eben nicht diesen satanistischen oder sowas, sondern eher die so ein bisschen abgewichen sind und so, also eher so diesen nordischen Metal. Und da hat sich ja dann auch einiges entwickelt, da bin ich aber auch kein Experte, also Viking Metal und so weiter und da könnte der Eike einiges drüber erzählen, aber das habe ich auch eine Zeit lang gehört. Mhm. Und ja, aber mittlerweile ist das wirklich bunt gefächert.
Ja, bei mir auch. Ich höre auch gern Bruce Springsteen oder die Broilers aus Düsseldorf. Also wer die noch nicht kennt und ein Faible für deutschen Punk hat, wobei das jetzt mittlerweile auch nach so vielen Jahren und noch so viel Erfolg gar nicht mehr so viel mit Punk zu tun hat. Zumindest nicht mit dem, was sich so, ich sag mal, der bundesdeutsche Durchschnittsbürger unter Punk vorstellt. Aber die Band ist einfach grandios. Man super gute Texte, extrem gesellschaftskritisch, sehr antifaschistisch, was mir natürlich auch gut gefällt und machen gut einen los.
Ich bin Punk auch nicht abgeneigt, von daher klingt das gar nicht so übel, aber du hast das richtige Stichwort gegeben, die wunderbare Überleitung zu einem anderen Thema. Ja. Und zwar hast du grandios gesagt.
Ach so. Ich dachte, jetzt kommt Whisky. Ich muss nämlich mal eben einen Schluck aus meiner Wasserpulle nehmen.
Und beim Stichwort grandios fallen mir jetzt 2 Sachen ein. Wir fangen vielleicht mit der einen an. Mhm. Und das ist Elden Ring.
Oh, das ist sehr grandios, das stimmt.
Um jetzt mal wegzukommen von unseren schlimmen Kindheitserlebnissen. Wie hast du es denn empfunden? Wie findest du das Spiel? Was ist so hängen geblieben bei dir?
Also ich muss ja vielleicht ganz kurz einleitend dazu sagen, dass ich bis zum Jahr 2020, bis zum 17. November oder wann die PlayStation 5 rauskam, ich weiß gar nicht mehr, noch nie einen Souls-Titel gespielt habe. Also ich war immer fasziniert davon, wenn Leute von diesen Souls-Titeln berichtet haben. Und ich habe da auch wirklich fasziniert bei YouTube und so mal drauf geguckt und mir gedacht, boah geil, du wärst auch so gern so gut wie die. Und im Grunde genommen ist es ja, trifft das genau deinen Nerv. All dieser ganze Dark-Fantasy-Scheiß ist doch genau das, was du so liebst. Probier es doch mal aus. Aber irgendwie habe ich mich nicht getraut. Also meine eigene Angst vor der eigenen Frustrationsgrenze war so groß, dass ich die Spiele irgendwie nie gespielt habe. Und dann kam die PlayStation 5 raus und hatte ja Demon's Souls im Remake als Launch-Titel. Und das sah so geil aus, dass ich mir gedacht habe, komm, also selbst wenn du das Ding nur 10 Minuten, also vielleicht eine Stunde oder 2 Stunden spielst und danach frustriert den Controller beiseite legst, aber das sieht so opulent aus und das sieht so geil aus, das musst du jetzt mal ausprobieren. Gesagt, getan, eingelegt und Anfang Januar war ich fertig und hatte den Endboss gelegt und habe mich plötzlich gefühlt wie der beste Souls-Spieler der ganzen Welt. Also plötzlich ging mir ein Licht auf, ja, also wie eine göttliche Erleuchtung, wie eine Eingebung und plötzlich hatte ich Zugang zu diesem ganzen versteckten Wissen, weil ich plötzlich eine Erfahrung gemacht habe, die mir in 38 Jahren vorher einfach nicht gegeben wurde. Und ich war verliebt und habe dann nach Bloodborne gespielt, musste mich erstmal an die dann doch rückschrittliche Grafik gewöhnen, die Bloodborne im Verhältnis zu Demon's Souls als Remake hat. Und habe es auch geliebt. Kam erstaunlich gut vorwärts, das weiß ich noch, ohne dass ich jetzt hier irgendwie, wie die Kids von heutzutage sagen, weird flexen will, indem ich den Pater Gascoigne im ersten Versuch gelegt habe. Und zwar ohne dieses komische Hilfsmittel, was man da ja wohl auch noch einsetzen kann. Eine Spieluhr oder sowas, wie mir später jemand berichtete. Also der lag auf jeden Fall schnell im Dreck. Hab dann weitergespielt und stehe da, hab's noch nicht durchgespielt, stehe jetzt vor der Amygdala und hab dann aber für Elden Ring eine Pause gemacht. Und ja, dann kam am 24. Februar Elden Ring oder am 25. Februar. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war derselbe Tag, an dem der Krieg ausgebrochen ist, gell?
Ja, es war tatsächlich eine ganz seltsame Gleichzeitigkeit.
Ja, irgendwie. Also entweder ein Tag vorher oder Mitte mit Kriegsausbruch kam Elden Ring raus. Und ich war verliebt. Also ich war wirklich verliebt vom ersten Moment. Ich habe so wenig wie möglich im Vorfeld geguckt, weil mir da auch zu viel Abgenörde bei war. Weißt du, wenn jetzt diese ganzen YouTuber irgendwie über Builds sprechen, die man wählen soll. Und dann probier doch mal hier mehr Dex und hier mehr Vigor und hier mehr, keine Ahnung was, Endurance. Ich dann halt die Fresse. Also, also hört doch mal auf und zeig mir lieber was aus dem Spiel. Und das war mir viel zu wie Nerd-Gewichse in Anführungsstrichen. Und hab mich einfach in dieses Spiel reinziehen lassen und hab es geliebt und war, also ich hab mir ein Held, also im Prinzip ist es ja ein Barbar, oder? Also ich weiß nicht genau. Ich finde die Bezeichnung Held irgendwie ein bisschen komisch für die Klasse, aber ich habe mir einen Held erstellt und habe tatsächlich das ganze Spiel über ausschließlich in Vitalität und Ausdauer und Stärke gelevelt und kam damit extrem gut vorwärts. Und hab das Spiel tatsächlich auch nur mit einer einzigen Waffe, Klammer auf, bis zum Endboss, Klammer zu, durchgespielt, nämlich mit dem Bastardschwert, das ich dann irgendwann auf plus 25 hochgelevelt habe. Und kam auch damit sehr, sehr gut vorwärts. Und das ganze Spiel hat mich einfach gefangen genommen. Also teilweise schon, du hast ja auch davon geträumt, ich habe auch davon geträumt. Ja. Ich habe bis heute nichts von der Story verstanden, aber ich finde, das ist auch gar nicht so schlimm und auch gar nicht so wichtig, weil ich meine mal ganz ehrlich, ne, in unserem Leben, ich verstehe auch nicht, was da draußen passiert. Also trotzdem finde ich die Welt cool, in der ich lebe. Also ich kann mich auch mit einer virtuellen Welt irgendwie identifizieren und dort immersiv zugange sein, ohne dass ich jetzt die komplette Lore irgendwie verstehen muss. Ja. Das Worldbuilding war einfach so grandios, dass mich das einfach komplett eingesaugt habe. Aber es gibt ein Aber. Aber jetzt habe ich meinen Monolog erstmal beendet.
Ja, das ist natürlich dann interessant, dass du die Reihe so spät entdeckst, dann gleich Demon's Souls als Remake und damit auch eigentlich den Pionier. Mhm. Das ist eigentlich ein super Start, wenn man.
Habe ich auch so empfunden, ja.
Ja. Weil sich From Software da ja so ein bisschen freigeschaufelt hat von seiner eigenen Tradition, gleichzeitig aber angeknüpft hat an Spiele, die sie schon gemacht haben, aber eben was komplett Neues gemacht hat. Und von daher findet sich in Demon's Souls viel von der uralten Magie der Serie. Das ist ein super Beginn natürlich. Bloodborne steht natürlich auch komplett für sich letztlich. Das ist auch fantastisch. Und dann direkt zu Elden Ring. Also dann hast du auf jeden Fall in den letzten, also seitdem du deine PlayStation gekauft hast, hast du auf jeden Fall viel Cooles zu spielen gehabt.
Ja, auf jeden Fall. Ich war ja völlig hooked. Ja. Ich habe dann zwischendurch auch nochmal Souls-like-Titel probiert, wie, jetzt fällt mir der Name nicht ein, dieses im feudalen Japan angesiedelte Dämon.
Sekiro.
Ja, nee, nicht den From-Software-Titel. Wie heißt das denn normal, Mensch?
Ghost of Tsushima war aber...
Nein, das war ja nicht...
Nee, genau, das war kein Souls.
Also das war halt mit diesen ganzen, mit diesen japanischen Geistern und Dämonen und so weiter.
Ach, Nioh.
Ja, genau, Nioh. Das habe ich probiert, aber das war mir irgendwie zu bunt. Also, ich weiß nicht, da kam ich mit der Ästhetik nicht so richtig zurecht. Tut dem Spiel wahrscheinlich aber auch Unrecht, das werde ich irgendwann nochmal versuchen nachzuholen. Aber es gibt ein großes Aber, ich habe es ja gerade angedeutet. Und dieses große Aber bei Elden Ring ist, dass es so gut ist, dass die Schwächen dieses Spiels umso schwerer wiegen, finde ich. Also es ist kein perfektes Spiel. Es ist für mich das perfekte Spiel, aber es ist ja letztlich objektiv betrachtet kein perfektes Spiel. Aber es hat, beziehungsweise nicht aber, sondern es hat ein paar eklatante Schwächen und die sind mir, je länger ich gespielt habe, umso enervierender aufgefallen. Also damit meine ich zum einen das Gegner-Recycling. Wobei das, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele optionale Dungeons und so ausgelassen, weil, also, da ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, die ändern sich hier nur in Nuancen und ich bin eh schon wirklich overpowered in manche Gebiete reingegangen und wollte mich jetzt nicht noch komplett völlig überleveln, sodass ich bei Melina oder beim Endboss überhaupt gar keine Anstrengung mehr verspüre, sondern habe versucht, das Ganze irgendwie im Balance zu halten, was mich direkt zum nächsten Kritikpunkt bringt, nämlich der Imbalance dieses Spiels. Also, das ist so unausbalanciert, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz, ganz erschreckend aufgefallen ist mir das wirklich im Endgame, also bei dem wahrscheinlich berühmt-berüchtigten Godskin-Duo, das mir, also ich sag mal so, wäre meine Frustrationsschwellen mittlerweile nicht so hoch, dann hätte ich mir wahrscheinlich 3 Controller an dem Ding, an den Bossen kaputt gemacht. Also die haben mich wirklich das Fürchten gelehrt. Und dann irgendwann plötzlich komme ich zu dieser Boss-Arena, liegt da so eine Rune und plötzlich konnte man einen NPC beschwören. Ging vorher überhaupt nicht. Also erst mit irgendeinem Patch konnte man dann plötzlich einen NPC beschwören. 50 Tries vorher ging es nicht. Also dann lag der Boss im ersten Versuch. Also das fand ich ein bisschen merkwürdig. Und dann kam Malekith, ne, und also da war ich dann kurz davor, nicht nur die Controller zu zerstören, sondern die PlayStation aus dem Fenster zu werfen. Also das war als Nahkämpfer einfach auch der absolute Abfuck. Für mich, also mit meinem Skillset, ich weiß nicht, es mag Leute geben, die gehen dahin und lächeln den müde an und der fällt einfach vor lauter Ehrfurcht tot um. Bei mir war das halt einfach nicht der Fall. Ich musste mir den Boss wirklich hart erkämpfen, habe auch überall meine Aschen benutzt. Also jedenfalls, ich glaube bei fast jedem Boss, ja. Und dann nach diesem Boss kam 2 Bosse, die habe ich weggelächelt. Also hier auch mich an diverse Beat'em-ups erinnernden Horror Lou, der war, also ich weiß nicht, der lag einfach sofort im Dreck. Und dann kam der Endboss und an dem saß ich von Mitte März bis letzte Woche.
Ja, das ist, ich sag mal so, das ist ein gigantisches, vielfältiges Abenteuer. Wo ich war überrascht, dass From Software über diese lange Strecke so viel Vielfalt überhaupt anbieten konnte. Ich habe dann auch versucht, die Dungeons, also auch die optionalen, alle mitzunehmen, um zu sehen, ob da eine Entwicklung ist, weil man so das Gefühl hatte, ich hatte so das Gefühl nach 20, 25 Stunden, dass die Dungeons eben nur noch kleinere Varianten sind, aber Da habe ich mich dann tatsächlich getäuscht. Und das, was dieses Spiel so großartig macht, ist, normalerweise wirst du als Spieler, als Zocker, der wirklich alles auch bis ins Extrem gerne genießt und sich in so Welten versinkt, normalerweise gewöhnst du dich an alles und wirst nicht mehr überrascht. Und in Elden Ring wurde ich sowohl im Mittelteil als auch im Endteil immer noch von Dingen überrascht, die ich so nicht auf der Uhr hatte. Und das ist, du hast recht, es gibt natürlich Gegnertypen und bestimmte Dinge, wo man sagt, das ist Recycling. Das ist angesichts der Größe der Welt auch gar nicht anders machbar. Sogar ein bisschen normal, wenn du in einer Region eine bestimmte Kultur oder so darstellen willst, ein bestimmtes Reich oder so.
Klar.
Das mit der Balance, das schwankt halt von Spieler zu Spieler. Und wenn du jetzt zum Beispiel diesen Nahkampfbild hattest, dann ist es auch schon immer so gewesen, dass du mit diesem Fokus bei bestimmten komplexeren Gegnern hat man da einfach einen Nachteil.
Ja, also ich hatte ja bei fast allen Gegnern wirklich easy going. Also ich hatte, als ich Demon's Souls gespielt habe, das Gefühl, da habe ich einen Magier gespielt. Und ich habe das Gefühl, also irgendwie kommt mir das ja alles zu leicht vor. Dafür, dass immer alle sagen, das Spiel ist so unfassbar schwer, habe ich hier selbst diesen Flame Lurker, ich glaube, nach 5 Versuchen irgendwie platt gehabt.
Ja, das ist auch in Elden Ring tatsächlich so, dass der Magier, da gibt es ja auch diese YouTube-Videos, wie die das nachspielen. Der muss natürlich auf der Distanz einfach schlagfertig sein und das halt führt dazu, dass er eben auch bei bestimmten Bossen kaum in diesen Kontakt gehen muss. Ne?
Naja klar, aber selbst, was ich sagen wollte, ist, als ich dann ganz bewusst mir für Elden Ring den Nahkämpfer ausgewählt habe, weil ich auch bei Bloodborne so viel Spaß an dieser offensiven Spielweise hatte. Ne? Also ich fand das Kampfsystem in Bloodborne noch ein bisschen geschickter, beziehungsweise vielleicht für mich noch ein bisschen unturnender, auch mit diesem kleinen Zeitfenster, in dem man sozusagen sich Energie zurückholen konnte. Das fand ich irgendwie bei Bloodborne super. Und bei Elden Ring habe ich aber auch festgestellt, wenn man wie ich seine komplette Konzentration auf 3 Skillpunkte steckt und immer halt auch seine Lebenskraft, seine Vitalität irgendwie im Auge behält, dann kommt man eigentlich ganz gut durch. Ich habe ja, ist keine Ahnung, ich habe dann hinterher herausgefunden, was für geile Waffen es in diesem Spiel noch gibt. Ich bin ja mit so einem Drecksschwert durch die Gegend gelaufen, das wahrscheinlich ein besserer Korkenzieher gewesen ist. Aber richtig Schaden habe ich trotzdem gemacht. Also ich kam echt richtig, richtig gut durch. Bis der große Wendepunkt, wo das Spiel dann plötzlich die Schwierigkeitsstufe für mich oder die Schraube extrem angedreht hat, war beim Feuerriesen. Den ganzen Kampf fand ich mega episch. Und da habe ich dann gemerkt, hui, okay, also jetzt musst du also wirklich nochmal versuchen, das Ganze hier nicht mit Hirn aus und durch, sondern wirklich auch taktisch ein bisschen anzugehen. Und da hat das Spiel nochmal für mich eine komplett neue Richtung eingenommen. Was mich wirklich ein bisschen enttäuscht hat, ich fand das Gegner-Recycling, wie ich ja schon sagte, jetzt gar nicht so schlimm. Ich fand das Gefühl, dieses überwältigende Gefühl, in einer offenen Welt zu sein, die in der jede Ecke zum Erkunden einlädt, das hatte ich in Limgrave, in Leonia, glaube ich, heißt es, ne? Und auch in dieser Flammenwelt, wie hieß die denn nochmal? Ich weiß nicht mehr genau. Also dieses recht unfreundlich aussehende Areal. Mhm. Da hatte ich auch das Gefühl, boah, ich will jetzt hier alles erkunden. Alles. Jeden Grashalm, jeden Lavastein, ich will alles umdrehen. Und sobald ich in diesem Schneegebiet war, hat das Ganze nachgelassen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich doch wie an so einer unsichtbaren Schnur mehr durch dieses Spiel gezogen. Und das ist wahrscheinlich aber auch bei der Größe dieses Spiels. Ich habe für den ersten Durchgang 140 Stunden gebraucht. Das ist, glaube ich, so im Mittelfeld, denke ich, oder vielleicht sogar ein bisschen drüber. Und war am Ende Level 155. Und ich bin aber auch froh, dass ich nicht alles erkundet habe. Ich habe dann nämlich jetzt mal vor kurzem ein paar YouTube-Videos geguckt von Etienne, dem Rocket Beans Member beziehungsweise Gründungsmitglied. Der hat es ja auch komplett geletsplayed. Und der ist dann mit Level 160 oder 166 zum Endboss und hat den natürlich angeguckt und der war tot. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, also so möchte ich das Spiel nicht erleben.
Ja, das ist die große Herausforderung an so einer Spielwelt mit unterschiedlichen, in Anführungsstrichen, Klassen. Es gibt die ja eigentlich nicht, aber dadurch, dass du deine Fähigkeiten eben so individuell anpassen kannst, dass man eben schon sagen kann, der eine ist halt letztlich ein Magier auf Distanz mit kaum Schlagkraft und so weiter. Und der andere ist eben der Barbar, der voll in die Offensive geht. Und dazwischen hast du ja auch noch Stufen, ne?
Klar.
Es gibt die Leute, die aufs Parieren und auf die Geschicklichkeit gehen und so weiter. Es gibt die Priester mit der heiligen Kraft und so. Also das letztlich hat From Software so ein Monster erschaffen, ja. wo es ganz normal ist, dass du eben als, egal, glaube ich, ob du einen Krieger spielst, fokussiert oder eben Priester spielst, du wirst an Punkte kommen in diesem Abenteuer, da wirst du dich zu stark fühlen oder zu schwach fühlen.
Ja, ja.
Weil das eben kein Assassin's Creed ist, wo die Entwickler wissen, der kann an der Stelle genau das. Daher ist die Leistung unterm Strich, die ist schon enorm. Also das ist
Die ist nicht nur enorm, die ist tatsächlich, glaube ich, einfach auch wegweisend für alles, was jetzt kommt. Und Das ist, alles, was ich jetzt sagte, klang ein bisschen negativ. Ich habe dieses Spiel aber wirklich bis zum Schluss geliebt. Ich war mir nicht sicher, ob ich Ragadon, was weiß ich, wie der Typ heißt.
Radan.
Der Glitzer, der heilige Kraft-Typi, ob ich den jemals gelegt bekomme und vor allen Dingen dieses elendige Eldenbeast jemals umgehauen bekomme, aber auch das habe ich geschafft und das hat einfach auch so für so wahnsinnig viel Befriedigung gesorgt. Gerade auch, dass dieser Endkampf eben so, ich fand, was mich am Anfang ein bisschen geärgert hat, dass der so antiklimaktisch ist, dass der genau zur Hälfte das Tempo rausnimmt und so ein bisschen, ja, fast schon auch durch die Instrumentierung, durch diesen orchestralen Sound und so ein bisschen auf die Bremse tritt. Aber das hat dem Ganzen nochmal so eine Epicness gegeben. Und all diese ganzen Stunden, das ist einfach, man konnte so richtig versinken und so richtig eskapistisch in diesem Spiel, sich in diesem Spiel verlieren. Und das,
ja, gerade diese Questreihe, die zu Radan führt, also Rannis Quest, die der Hexe, bei der man auch Blade kennenlernt, den Halbwolf. Das war eine der besten Questreihen, die ich bisher gespielt habe innerhalb eines Rollenspiels. Weil
ich komplett verkackt habe.
Bitte?
Ich glaube, die ich komplett verkackt habe.
Okay. Inwiefern? Du hast dann irgendwann nicht mehr weitergemacht?
Also nee, ich wollte dann irgendwann weitermachen, aber irgendwann kommt doch der Punkt, Jörg, an dem man zu diesem Turm da muss, ne? Also Rannis Turm oder was? Mhm. Und dann soll die da eigentlich oben sitzen, bei mir saß die aber nie.
Okay.
Und dann war die Quest einfach, war Ende.
Okay, entweder hattest du dann noch eine Sache nicht ausgelöst oder es war einfach ein blöder Zufall oder sowas. Aber jedenfalls hat die Quest ist dann wirklich wunderbar gewesen, weil Blight der Halbwolf, der gerät ja dann auch nochmal in so eine tragische Rolle. Mit dem kämpft man ja erst gegen Radan so heldenhaft. Und das sorgt dafür, dass man Nokron besuchen kann, diese Stadt. Und diese ganze Vertikalität des Spiels, die hat mich halt tatsächlich richtig umgehauen. Dass du nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, dass sich ein Turm umdreht, ja, sondern dass du diese Tiefe auch hast, diese Unterwelt, die dann auch nochmal verbunden ist, innerhalb dieser Questreihe mit dem Anfang des Spiels, die bis zu einem, ja, bis zu so einem, ja, tragischen Ende will ich jetzt nicht sagen, ich will auch nichts spoilern hier, aber das ist, also Rannis Quest ist schon, hat mich schon ziemlich fasziniert. Und dann bin ich auch so der Spielertyp, ich verfolge dann dieses eine Ding, wenn möglich, soweit es geht, und ignoriere den anderen Kram dann erstmal. Deswegen bin ich auch ein relativ langsamer Spieler. Aber ich würde auch sagen, dass From Software hier etwas aus dem Hut gezaubert hat, dass trotz der Tatsache, dass wir alle schon so gewöhnt waren an offene Welten auf der einen Seite und an Souls-Spiele auf der anderen Seite, die haben ja was aus dem Hut gezaubert, was gerade was diese Tiefe angeht, konkurrenzlos ist.
Würde ich absolut zustimmen. Also ich werde den Moment niemals vergessen, wo ich diesen Aufzug im Wald da in Limgrave entdecke und ja, also jeder und jede, die das gespielt haben, wissen ja, was passiert und du das erste Mal die Unterwelt unter der eigentlichen Overworld entdeckst und das ist, ich weiß nicht, also das ist ein Moment für die Ewigkeit und den kannst du ja auch verpassen, wenn du Pech hast, ne? Wenn du es irgendwie komplett blind spielst, kannst du ja auch diesen Moment verpassen. Und das ist auf der einen Seite gewagt, dass From Software nicht nur in diesem Punkt Eier bewiesen hat, dass man eben sozusagen auf eine intrinsische Motivation hin alles selbst entdecken muss und einem niemals diese extrinsische Karotte vor die Nase gehalten wird. Noch nicht mal in Form von Quests. Auch die sind letztlich nur, es kommt nur auf deine eigene Motivation und nur auf deinen eigenen, wie soll ich sagen, auf deine Lust, diese Quest auch tatsächlich weiterzuführen. Und du musst auch zuhören, man muss auch gewisse Skills irgendwie, so Social Skills, sag ich mal, mitbringen in dieses Spiel, die man unter Umständen jetzt schon in vielen, vielen anderen Spielen überhaupt nicht mehr benötigt hat. Also zuhören, aufmerksam lesen zum Beispiel. Also bei Assassin's Creed oder bei Horizon oder bei anderen schlechteren Open-World-Spielen, ich weiß gar nicht, wann ich da das letzte Mal irgendwelche Quest-Texte gelesen habe oder sowas. Ne? Ich meine, die gibt's jetzt in der Form nicht in Elden Ring, aber da ist wirklich alles wichtig, was mit Text verbunden ist. Und,
ja,
und überall können Hinweise stecken. Ich habe bis heute nicht rausgefunden, was es mit diesen wandelnden Mausoleen auf sich hat. Vielleicht werde ich das im nächsten Durchgang mal herausfinden. Da bin ich noch sehr gespannt drauf. Also,
und das ist das Schöne an dem Spiel, dass ich könnte es dir jetzt verraten, das mache ich aber nicht, dass da so viele Geheimnisse drinstecken, die eben in keinem Questbuch stecken. Die kannst du jetzt nicht im Nachhinein einfach mal alle abgehen. Und dass diese Tugend, dass man sich Notizen macht, dass man tatsächlich zuhört und sich Notizen macht, das hatte ich schon, die habe ich schon sehr lange nicht mehr gebraucht. Und die brauchst du halt in Elden Ring noch viel mehr als in einem Demon's Souls oder so. Denn Miyazaki hat sein Storytelling, auch wenn das für viele immer noch im Hintergrund passiert und wie du schon richtig sagst, man muss diese ganzen Zusammenhänge der Protagonisten überhaupt nicht verstehen, auch dieses ganze Ränkespiel nicht. Aber man hat immer so dieses Gefühl, im Hintergrund spielt sich so, ich habe das genannt, ein mythologisches Drama ab, so ein bisschen. Und das hat Miyazaki mit der Hilfe von George R. Martin dann tatsächlich für die Souls-Reihe, hat er die Erzählweise damit auf ein neues Niveau gebracht, weil die jetzt ein Fundament hat, auf dem alles, was du erlebst, aufbaut. Also da war ein Krieg und man begegnet ja auch den zerstörten, den Schlachtfeldern, den Überresten. In Laendale, in dieser wunderbaren Hauptstadt, hast du ja auch das Gefühl, da war mal irgendwie ein riesiges Imperium. Und ich sag mal, das ist auch so eine Art von Tiefe. Die eine Tiefe ist die selbst erfahrbare, im wahrsten Sinne des Wortes, durch den Fahrstuhl, die Unterwelt. Und die andere Tiefe ist diese historische, innerhalb dieser Spielgeschichte, die mich auch sehr fasziniert hat, dass da wirklich Dinge relevant sind, die eben vor hunderten Jahren geschehen sind.
Also ich wünschte wirklich, mein Vater konnte zeitlebens eigentlich nie was mit solchen Spielen anfangen. Der war zwar Programmierer und war natürlich auch sehr technikaffin, aber für ihn waren solche Sachen immer, ich will nicht sagen Schund, aber es war, sagen wir mal, es war nicht viel mehr. Und er hat, glaube ich, die Chance verpasst, Computerspiele und Videospiele als die Kunstform zu erleben und auch zu sehen, die sie wirklich sind. Und wenn ich einen Wunsch frei hätte, mal abgesehen davon, dass ich mir wünschen würde, dass mein Vater noch lebt, dann würde ich ihm wirklich mal dieses Spiel gerne zeigen. Also ich glaube, er würde mit staunenden Augen, mit offenem Mund da sitzen und könnte mir sogar vorstellen, dass er da selbst drin versinken würde. Es ist magisch. Also man kann es einfach auch nicht anders erklären. Elden Ring ist, auf Elden Ring passt eigentlich alles, was man so gemeinhin unter, du kannst es nicht erklären, du musst es selbst erleben, irgendwie subsumiert. Und das ist, also es ist so ein Zauber, habe ich das, ich weiß gar nicht, ob ich den jemals verspürt habe. Nur habe ich aber auch natürlich nicht so eine breite Spielerkarriere irgendwie und so eine breite Spielhistorie in meiner Vergangenheit wie du oder wie viele andere Menschen da draußen. Aber für mich war Elden Ring, weil es auch genau zur richtigen Zeit kam, um vielleicht auch den Tod meines Vaters zu verarbeiten, war Elden Ring einfach genau das richtige Spiel zur richtigen Zeit. Und es hat mir so viel gegeben, das, also keine Ahnung, also in gewisser Weise empfinde ich da eine große Dankbarkeit und Demut vor dem, was Miyazaki und sein Team da geleistet haben.
Ja, und sowas ist auch komplett unabhängig von der Erfahrung oder von der Anzahl der Spiele, die man gemacht hat oder so, weil dieses Spiel auch wirklich direkt wirkt. Und wenn ich so in einem Satz sagen müsste, dann ist es halt diese Atmosphäre, also dieses Spiel hat so eine verwunschene Anziehungskraft.
Ja, sehr gut. Ja.
Und das ist schon von der ersten Sekunde an, wenn du in diese Welt gehst, hast du das Gefühl durch die Schrägen, durch die Ruinen und so weiter. Das ist auf so eine märchenhafte, aber eben nicht kitschige Art zwielichtig und
es ist eben kein Kitsch, ne? Du sagst völlig korrekt. Also hat nichts Kitschiges. Selbst in seinen hellsten Momenten im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man da an diesen Bäumen vorbeireitet oder halt auch durch das Seenland, durch Limgrave und so. Es wirkt einfach alles so stimmig, weil einfach auch die Farbpalette so stimmig ist. Und überall diese ganzen feinen Nuancen, die wirken einfach nicht, dass man das Gefühl hat, hier den größten Fantasy-Kitsch zu spielen, sondern etwas, das zutiefst stimmig ist, das eine gewisse Grundmelancholie besitzt, aber auch was Positives. Das hat mir in den anderen Souls-Spielen, die ich gespielt habe, also in Demon's Souls und in Bloodborne natürlich völlig gefehlt, ohne dass ich es vermisst hätte. Aber hier in Elden Ring sorgt es einfach für so einen wohligen, also man erkundet es einfach gerne. Und ich glaube, das war auch super wichtig, ne, dass man das in das Game Design, in das Worldbuilding mit eingebaut hat, dass der Spieler sich nicht permanent unwohl fühlen soll, wenn er durch diese Welt reitet, speziell auch nicht durch Startgebiet, sondern dass man schon Bock hat, einfach auch diese wunderschön gestaltete Welt zu erkunden. Und bitte, also ich meine, ich habe jetzt auch so viel gelesen, es gibt Leute, so Puristen, die beschweren sich über die Grafik. Ich finde die Grafik einfach fantastisch. Also ich finde den Grafikstil, man kann sich darüber beschweren, dass es Pop-Ins gibt und so, aber an dem Grafikstil, zumindest auf der PlayStation 5, da kann man im Grunde genommen wirklich, da ist über jeden Zweifel erhaben, meines Erachtens nach.
Ja, das Art-Design sorgt ja genau für dieses Verwunschene, was sehr speziell ist und was es auch unterscheidet von Bloodborne, obwohl du auch in Elden Ring Regionen hast, Passagen hast, Gegner hast, die können eins zu eins so in Bloodborne vorkommen. Also dieses Horror-Element, auch diesen Terror, den hast du auch drin in Elden Ring in ein paar Bereichen. Aber du hast halt eine vielfältige Kulisse und das ist eben auch eine künstlerische Leistung. Die Leute, du hast gesagt 140 Stunden, und du hast ja schon in Anführungsstrichen zugegeben oder gesagt, dass du bestimmte Dinge noch gar nicht gesehen hast oder noch nicht richtig aufgeklärt hast, dass man Leute über so eine lange Zeit, und wir sind alle so verwöhnte Zocker heutzutage.
Absolut.
Und dass man überhaupt noch Leute begeistern kann, obwohl man von außen betrachtet eigentlich nur Dinge tut, die es schon irgendwo vielleicht gab. Aber das ist es eben. Also From Software hat so eine magische Formel gefunden, um sowohl seine Qualitäten nochmal herauszuholen, als auch eben die offene Welt so zu bereichern, dass man jetzt schon Bock hat auf Elden Ring 2 und 3.
Absolut. Wirklich. Ich frage mich halt, das ist natürlich ein Problem, dass ich nicht From Software ans Revers stecken muss, aber es ist natürlich schon ein Problem, dass man jetzt viele Spiele, speziell viele Open-World-Spiele, so ein bisschen mit einer Elden Ring-Brille irgendwie gutiert. Und ich habe jetzt angefangen, Horizon Forbidden West zu spielen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das Spiel ist gut. Ich habe da auch den ersten Teil geliebt. Aber wenn man aus Elden Ring kommt, ich glaube, da kann einfach jede Open World nur verlieren. Also es ist einfach bitter.
Ja, das ist bitter. Stimmt tatsächlich. Ich habe ja Horizon Forbidden West gespielt, bevor ich da eingetaucht bin. Und
alleine weißt du, dass Aloy wirklich nach 3 Sekunden idlen, also dass man da einfach rumsteht und nichts, sofort anfängt, einem Hinweise zu geben, wo man doch bitte schön hinlaufen soll, was es bitte schön als nächstes zu tun gibt. Also ich könnte einfach durchdrehen.
Der Einstieg in Horizon Forbidden West, da ist tatsächlich recht nervig. Das ändert sich irgendwann und man muss dann aber selber eben aktiv werden und zum Beispiel in den Einstellungen bestimmte Optionen, bestimmte Anzeigen ausschalten. Das habe ich dann zum Beispiel so gespielt.
Das ist eine gute Idee, glaube ich, ja.
Weil du kannst die ganze Benutzeroberfläche kannst du schon so anpassen, dass das auch noch mehr Abenteuer ist.
Dass sich so ein bisschen so ein Mühe nach Elden Ring anfühlt.
Das ist natürlich auch ein Beweis dafür, dass eben eine herausragende Technik und Horizon Forbidden West kitzelt die PlayStation wirklich richtig. Und das hat wunderbare Kulisse aus technischer Sicht. Also wirklich Details, Polygone, Animationen, Partikel und so weiter. Selbst die Luft fliert ja immer. In der Luft in Horizon Forbidden West siehst du ja Kleinstpartikel.
Ja.
Das ist der Wahnsinn. Auch die oder wie diese Taverne dargestellt wird in Kettenkratz, die erste, die man besucht, wenn die Leute da saufen, zocken, essen, arbeiten, ist unfassbar für mich als Rollenspieler gewesen, wenn man sich da hinstellt und dann die Arbeitsschritte beobachtet, der einzelnen Charaktere. Das habe ich noch in keinem Rollenspiel gesehen. Das ist schon technisch und von der Inszenierung her allerhöchstes Niveau. Aber trotzdem ist Elden Ring hinsichtlich seiner Anziehungskraft mindestens eine Klasse drüber.
Ja, anders kann ich es auch nicht beschreiben. Ne? Also das ist, wie du schon sagst, technische Offenbarung und die Gesichtsanimation zum Beispiel, wo man früher wirklich so, oh, das Ganze ist jetzt aber wirklich sehr Uncanny Valley-mäßig noch dachte, nee, hau mir ab, also dann lieber noch eine Stufe zurück, aber das geht ja noch gar nicht, finde ich, hat sich das seit Last of Us 2 eigentlich negiert und jetzt mittlerweile ist man wirklich auf so einer Stufe, wo, okay, also Aloys Haare machen, was sie wollen, das muss man einfach manchmal halt einfach so ein bisschen schulterzuckend hinnehmen, dass die sich, auch wenn gefühlt windstill ist, einfach die ganze Zeit hin und her bewegen, aber die Gesichtsanimationen, die sind einfach von einem anderen Planeten.
Auch so Sachen wie die Gesichtsanimation ist ja das eine, Motion Capturing und so weiter,
ja.
Aber auch die Haut, die Poren.
Ja, voll. Ja.
Also das ist so, solche Spiele braucht es auch. Die hat es aber eben auch immer gegeben, ne? Dass in jeder Generation hat es dann wieder irgendeiner geschafft und jetzt steht ja die Unreal Engine 5 vor der Tür. Sprich, das wird immer so weitergehen im kleinen Detail, ne? Das ist immer atemberaubender wird, aber Elden Ring war wirklich wie so eine, ich habe das schon öfter mal gesagt, wie so eine Smart Bomb, die Faszination drumherum erstmal negiert hat für mich.
Absolut.
Und sowas gab es ja auch schon, oder ich sag mal, in der Musik, in der Literatur gibt es ja auch immer wieder Momente, wenn so Meisterwerke erscheinen, wenn irgendein großartiges Album da ist, das hörst du ein Jahr lang und kannst dir nicht vorstellen, dass die Band das nochmal toppen kann.
Mhm.
Und das Gleiche hast du ja auch in der Literatur, dass du Schriftsteller oder Werke hast, wo du dir denkst, okay, das ist jetzt für mich das Nonplusultra. Es ist, und nie ist irgendwas perfekt, aber diese großen kreativen Genies in der Musikliteratur, die erreichen so, die suggerieren dir fast, dass nichts mehr drüber kann. Und ja, diesen Status hat jetzt Elden Ring erreicht. Also,
ja, das wird schwierig. Es wird sehr schwierig. Und was für mich einfach so emotional da auch mit zusammenhängt, es hat sich wirklich angefühlt wie deine eigene Reise. Also du bist nicht nur sozusagen der Spieler, der den Avatar jetzt irgendwie durch 40 Stunden offene Welt steuert, aber im Grunde genommen erlebt jeder eine sehr ähnliche, teilweise sogar exakt die gleiche Reise, Spielerfahrung, sondern in Elden Ring kann jeder seine fast unique Spielerfahrung kreieren. Und das hat sich auch genau so angefühlt. Und deshalb hat sich bei mir auch so eine schöne Melancholie eingestellt, als ich den Endboss gelegt habe. Also es hat sich wirklich nach einer Heldenreise angefühlt, die man da jetzt gerade irgendwie über 100 Stunden erlebt hat. Und mein Charakter ist mir ans Herz gewachsen und Torrent ist mir ans Herz gewachsen und die ganze Welt ist mir ans Herz gewachsen. Also es ist wirklich ungeheuer.
Trotzdem hast du natürlich auch recht, dass es, oder was heißt, es ist kein perfektes Spiel. Ich habe auch Punkte, wo ich sagen würde, da gibt es noch Potenzial für Elden Ring 2. Zum einen ist es eben die Dichte der Orte der Gnade, die ist schon extrem, gerade in den ersten Gebieten.
Ja.
So, ich habe mich natürlich gefreut, letztlich, wenn es mal eine knifflige Phase gab, also wenn ich irgendeine sehr gefährliche Region durchqueren musste und dann endlich einen Ort der Gnade gefunden habe, das waren tolle Momente. Gerade wenn man von so einer Kiste teleportiert worden ist in so einem Gebiet, wo du dir denkst, du stirbst mit einem Schlag, merkst du, und du musst jetzt, ist deine Aufgabe eben, überhaupt erstmal einen Ort der Gnade zu finden. Das war ein super Moment, aber der wurde natürlich durch dieses dichte Netz an Leuchtfeuern, sage ich jetzt mal, wurde das natürlich irgendwann auch nicht mehr relevant. Also davon hätte man mehr machen können. Dann gab es natürlich einen Overflow an Sammelbaren und Gegenständen, wo ich mich auch irgendwann gefragt habe, ist das nötig? Man kann natürlich als Spieler sich selber so ein bisschen disziplinieren und sagen, okay, dann sammle ich den Kram eben nicht. Aber das war auch sehr viel, obwohl ich die Vielfalt mag, die dann letztlich auch die Artefakte betrifft. Also wenn du wirklich bei Gegenständen dadurch eine Information bekommst, dass du eben die Beschreibung liest, dann hast du irgendwann, ich weiß nicht mehr, man hat über viele Stunden irgendwie die Hälfte von so einer Münze in seinem Inventar. Aber erst wenn man wirklich liest, was dort steht, findet man vielleicht dann irgendwann auch die andere Hälfte. Das sind schon schöne Sachen. Aber dieses ganze Sammelkram war letztlich ein bisschen too much, finde ich. Und, das hatte ich ja schon mal erwähnt,
die Wölfe, oder?
Die Wölfe und auch die Wildtiere. Das haben sie irgendwann übrigens rausgepatcht, zumindest ist es mir nicht mehr passiert, dass dich am Anfang ja auch die Ziegen angegriffen haben.
Ach echt? Ne, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert.
Ja. Das ist so eine Sache, wie sie die Wildnis darstellen. Da hätte man auch vielleicht noch ein bisschen interessanter sein können. Aber jetzt befinden wir uns schon auf dem Niveau, ne? Wenn man dagegen hält, die Momente, die wir jetzt beide schon besprochen haben, dann ist das eben dann wird das alles so unfassbar kompensiert.
Ich glaube auch, ja, absolut, du hast absolut recht. Und man kann auch gar nicht so richtig analytisch über dieses Spiel sprechen, ne? Weil jeder, der es spielt, der entwickelt da ja wirklich der wird ja in diesen Sog praktisch reingezogen. Und da fällt es einem dann auch schwer, analytisch drüber zu sprechen und negative Punkte aufschreiben zu müssen, weil das einfach als Gesamtkunstwerk so überwältigend ist. Dass es einem dann fast schon wie Nitpicking irgendwie vorkommt, zu sagen, dass die Wildtiere irgendwie vielleicht nicht ganz so optimal, keine Ahnung, programmiert worden sind.
Ich weiß aus den Gesprächen mit einigen Lead-Designern, weiß ich, dass die genau sowas zu schätzen wissen. Mhm. Diese Details, die man kritisiert, wo man dann in seinem Umfeld vielleicht schnell als der Nörgler gilt oder als der, weiß ich nicht, mein Gott, hast keinen Spaß damit, aber für die Entwickler ist es, wenn man jetzt überlegt, okay, wir machen Elden Ring 2, was machen wir anders? Oder wo lassen wir was weg, wo fügen wir was hinzu? Da sind solche Details tatsächlich wichtig. Natürlich diskutiert das Team dann noch drüber, ob das dann wirklich verändert wird oder so, aber in den Reviews, wo man viel Erbsen gezählt hat, sage ich mal, steckt für einen Entwickler auch viel Erkenntnis, weil der Teufel manchmal im Detail steckt, ne?
Ja, absolut, klar. Was war denn, die Frage muss ich dir natürlich stellen, Jörg. Was war denn der Boss, der dich am meisten ins Schwitzen gebracht hat? Das habe ich nämlich in den ganzen Podcasts mit dir zu dem Thema noch gar nicht wahrgenommen.
Ganz ehrlich, war es tatsächlich der erste.
Margit? Echt?
Ja. Weil ich den unbedingt schlagen wollte ohne Hilfsmittel. Weil es der erste war. Weil ich viel zu früh da war. Ich wollte unbedingt in dieser Burg weiterkommen. Ich habe auch versucht, den wirklich für mich in meiner Konterart zu legen. Und das war ein großer Fehler.
Okay.
Es gibt ein Video, glaube ich, da marschiert eine Kämpferin, eine Barbarin, so elegant, ohne getroffen zu werden, geht in den Kampf rein und legt den wirklich auf so eine souveräne Art. Und ich war quasi das komplette Gegenteil.
Schön. Das hattest du, glaube ich, bei Twitter geteilt mal, das Video. Das war wirklich elegant anzusehen.
Deswegen habe ich es geteilt, weil ich wie so ein Idiot wirklich dagegen angerannt bin gegen den und habe da auch alle Kardinalfehler gemacht, die man so machen kann. Ich war ein bisschen unter Zeitdruck auch. Und ich kannte ja das Gebiet schon durch den Netzwerktest und wollte jetzt unbedingt, ich habe ja damals auch den Artikel geschrieben für die G und so, und ich wollte unbedingt in die anderen Gebiete. Und habe ein bisschen unterschätzt, dass Limgrave, dass da eben auch noch viel drin steckte, was es sich zu lohnen holte. Deswegen ist der mir eigentlich als unangenehmste Erinnerung geblieben.
Boah, furchtbare Vorstellung, Elden Ring unter Zeitdruck zu spielen, ey, um Himmels Willen.
Ja, es geht gar nicht. Und ich kann dir auch sagen, all die Reviews, die zum Embargo-Fall online gingen, die dann irgendwas über die Spielzeit sagten oder das Erlebnis, die werden an den Stellen schwammig und nicht konkret, genau an den Stellen, wo man dann merkt, okay Leute, ihr konntet es eben nicht durchspielen.
Ja, ja, klar.
Das war einfach nicht möglich. Und trotz der Tatsache, dass es dann Meldungen gab von irgendwelchen Leuten, die in 20, 25 Stunden durch waren oder so, das schafft kein Normalspieler.
Nee, das denke ich auch. Das ist völlig, völlig utopisch, auf jeden Fall.
Ja, bevor wir jetzt konkret auf Lovecraft eingehen, nein, das haben wir im letzten Gespräch gemacht, haben wir uns zum Abschluss überlegt, dass wir vielleicht ein paar Literaturtipps geben. Lovecraft ist ja auch sowas. Die Leute, die sich damit auskennen, die seine Werke schätzen, für die ist das ja auch so ein Monument, so ein literarisches, das hat man dann in seinem Regal stehen, man kennt die Geschichten und schätzt sie. Aber in seinem Umfeld gab es ja auch noch einige andere Autoren und auch danach ist ja einiges passiert. Ja, vielleicht geben wir euch jetzt ein paar Lesetipps. Falls ihr euch mit dieser Art von Literatur, falls ihr die mögt, dann haben wir jetzt noch ein paar Buchtipps parat.
Dann fangen wir an.
Ich fange mal an. Und zwar fange ich gleich mit etwas an, was mir jemand geschickt hat tatsächlich. Ein Unterstützer. Weil der wusste, dass ich mich für Lovecraft interessiere. Und deswegen ist das meine jüngste Lesung. Und zwar von Pablo de Santis. Zum einen die Übersetzung und zum anderen die Fakultät. Das sind zwei sehr stimmungsvolle Romane, wie Kriminalromane angelegt, aber auch mit so einer außerweltlichen Stimmung. Da geht es dann um einen Kongress zum Beispiel und Geheimsprachen. Und jemand fährt dorthin, trifft da alte Bekannte und aus so einer harmlosen Geschichte entsteht dann ein sehr interessantes psychologisches kleines Drama mit einem Rätsel, also die Leute sterben plötzlich um ihn herum und manche bringen das in Verbindung mit einer uralten Sprache, die eben eine Kraft hat, die über das hinausgeht, was die Wissenschaft meint. Das ist das eine. Das war wirklich schön geheimnisvoll. Also die Übersetzung von Pablo de Santis und er hat eben noch geschrieben, die Fakultät. Das war für mich so als bibliotheksnah eine schöne, interessante Erfahrung, denn da geht es darum, dass ein Akademiker eben in so einer labyrinthischen Fakultät letztlich auch ein altes Geheimnis aufdeckt. Also das sind so, das war mein erster Tipp.
Oder kann ich ja ehrlich gesagt, also das ist ja wirklich hier literarischer Hochgenuss, ne? Da kann ich wirklich nur mit dem absoluten Mainstream irgendwie mithalten, beziehungsweise kann ich eigentlich gar nicht mithalten. Das Ding ist bei mir natürlich, ich habe Lovecraft relativ spät entdeckt. Ich glaube, ich hatte es auch bei dem Podcast, den wir zusammen gemacht haben für Spielvertiefung, hatte ich das auch erwähnt. Also ist bei mir noch gar nicht so lange her, dass ich diesen Autor für mich entdeckt habe. Und dementsprechend gibt es jetzt gar nicht so viele Epigonen, die ich da irgendwie mir schon zu Gemüte geführt habe. Was ich aber natürlich jedem empfehlen kann, der sowieso Stephen King gerne liest, ist natürlich, ganz, ganz viele Stephen King Bücher sind von Lovecraft inspiriert. Natürlich S, ist ja klar, ich meine, das ist aber sicherlich auch am offensichtlichsten, aber auch eines seiner neueren Bücher. Und jetzt muss ich aber gerade, weil mir der deutsche Titel nicht mehr einfällt, nachschauen, wie das Buch auf Deutsch heißt. Das fängt nämlich auch mit dem Call of Cthulhu-Zitat an. Es ist nicht tot, was ewig liegt, bis das die Zeit den Tod besiegt. Das ist ja, aber es gibt ja mehrere Übersetzungen dieser Stelle, aber das ist sicherlich die populärste. Wie heißt denn dieses Buch, Jörg? Mann, das gibt's doch gar nicht.
Ist das mit der elektrischen Energie?
Genau, das ist es.
Ja, ich habe es auch im Regal, ich habe es auch gelesen. Ich bin gerade am Überlegen.
Ich gucke gerade ins Regal und sehe, dass es nicht in der ersten Reihe steht und deswegen kann ich auch nicht sagen, wie es heißt. Aber dieses Buch ist sehr gut. Also jedenfalls fand ich es sehr gut. Auch wenn es gar nicht so gut, also gar keinen so guten Leumund hat, aber das hat mir trotzdem ordentlich Angst eingejagt und bekommt auch am Ende nicht nur einen sehr konkreten Lovecraft-Vibe, sondern hat einfach auch so eine coole Frankenstein-Story, die ich wirklich sehr geschätzt habe. Und da geht es auch so ein bisschen um Jahrmärkte und also hat einfach eine ganz, ganz coole Atmosphäre und ich würde es jetzt wirklich gerne benennen, aber mir fällt zum Teufel und zum Verrecken nicht der Titel dieses Buches
an. Revival.
Ah, danke. Revival ist es, genau. Es geht nämlich auch um Musik und um Gitarrenspiel und so. Also es ist wirklich toll. Also es hat, glaube ich, wirklich keinen guten Leumund. Auf Amazon dümpelt es mit, für Stephen King-Verhältnisse nahezu lächerlichen 4 von 5 Sternen irgendwie rum. Aber mir hat es außerordentlich gut gefallen und kann ich nur empfehlen. Und ansonsten mag ich, keine Ahnung, also so viele Bücher, wo ich mir im Nachhinein irgendwie denke, dass da so eine gewisse Lovecraftsche Atmosphäre mit reingeflossen ist. Auch in der Barcelona-Trilogie das ist gar keine Trilogie, es sind glaube ich 5 Bücher Carlos Ruiz Zafón, so heißt es, heißt der gute Autor, ist leider auch schon tot. Und das sicherlich empfehlenswerteste Buch dieser Reihe ist Der Schatten des Windes. Hast du es gelesen?
Ja.
Das hat natürlich jetzt wirklich keine Lovecraft-Thematiken, außer dass es auch dort um Mysterien geht, dass es dort auch um mysteriöse Bücher geht, um sozusagen das Erbe eines Schriftstellers und so. Aber durch die Zeit, in der es spielt, nämlich in Barcelona des 19. Jahrhunderts oder des frühen 20. Jahrhunderts, nee, ich glaube des 19. Jahrhunderts, ne, frühe 20., ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, kommt es einfach auch so einen gewissen Hauch dessen ab, was Lovecraft in seine Bücher hat auch einfließen lassen. Und diese Barcelona-Reihe, die mit Der Schatten des Windes eröffnet wird, die ist mir da auch als sehr atmosphärisch im Gedächtnis geblieben.
Da du vorhin S erwähnt hast, ist mir eingefallen, ich habe letztens eine Doku-Reihe gesehen über diesen Massenmörder, diesen John Wayne Gacy in den USA, der, ich weiß nicht, über 30 Jungs hat er umgebracht. Oder junge Männer vor allen Dingen. Und der hat sich auch als Clown verkleidet, also nicht als er das gemacht hat, sondern eben auch auf Veranstaltungen. Der hatte Clownskostüme, Clownsfiguren. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, dass die Morde fanden statt in den 70er Jahren, 72 bis 78. Und ich habe mich immer gefragt, wie Stephen King auf das Clown-Motiv gekommen ist. Und ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dieser John Wayne Gacy da auch beigetragen hat.
Ich bin mir sehr sicher, dass der Gacy Stephen King dazu inspiriert hat, eine Geschichte über einen mordenden Clown zu schreiben. Und dann ist er irgendwie bei S gelandet. Ja, doch. Ich glaube, das war die tatsächlich real existierende, sehr unheimliche Vorlage.
Mhm. Ja. Ja, ich habe noch einen Tipp von einem, über den wir gerade schon gesprochen haben, nämlich einen Tipp von H.P. Lovecraft selbst. Und zwar hat der einen Roman empfohlen, der heißt Die dunkle Kammer von Leonard Klein. Und bevor ich jetzt irgendwie den beschreibe, lese ich einfach mal vor, wie Lovecraft den empfohlen hat. Mhm. Und zwar hat Lovecraft gesagt über das Buch: Außergewöhnlich hoch ist das künstlerische Format des Romans The Dark Chamber. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der geleitet vom triebhaften Ansporn des gotischen oder byronesken Schurkenhelden danach strebt, die Naturgesetze auszuhebeln und jeden Augenblick seiner Vergangenheit mittels abnormer Erinnerungsreize wiederzuerlangen. Die Atmosphäre dieses Romans ist von bösartiger Kraft.
Und da kriegt man direkt Bock, das Ding zu lesen, finde ich.
Ja, ist in der bizarren Bibliothek erschienen und hat mir auch sehr viel Spaß bereitet.
Überhaupt, ich glaube auch der Fester Verlag, ne, der deutsche Fester Verlag, der bringt auch so viele gute Sachen raus, die sicherlich auch Lovecraft-esque sind. Da müsste ich eigentlich, von dem habe ich übrigens auch das Gesamtwerk in einem wunderschönen Schuber. Also das ist wirklich so toll, ein so toll gestaltetes Gesamtwerk, faszinierend.
Der Fester Verlag macht wirklich coole Sachen. Er hat einige sehr interessante Romane oder Ausgaben, definitiv, ja.
Ja, cool. Also Lovecraft immer. Ach so, ein Film noch vielleicht, wenn wir jetzt keine Literatur hier, aber ein Film, der Lovecraft-Atmosphäre bis zum Abwinken versprüht, ist Der Leuchtturm. Von John Eggers, glaube ich, heißt der. Der jüngst einen Film gemacht hat, Jörg, der dir auch sehr gut gefallen dürfte, nämlich The Northman.
Schreibe ich mir gerade mal auf. Ist Leuchtturm der Film, wo sich die beiden Männer auf engstem Raum dann...
Genau.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Den musst du dir angucken. Das ist halt wirklich Lovecraft auf Zelluloid gebannt. Also, okay. Und zwar von der Atmosphäre, von der weirden Story, von allem. Also die Bilder, der sich anbahnende Wahnsinn. Das
also steht jetzt auf meiner Liste. Den hatte ich auch schon immer, aber wie das so ist, ne? Dann hast du den auf deiner Wunschliste und irgendwie habe ich es verpasst, den zu gucken.
Ja, und wenn du dann schon mal dabei bist, ne, The Northman, der läuft noch im Kino, weil der dürfte ja dann bald irgendwie auch auf Blu-ray oder im Stream sein. Da geht es ja um Hamlet in einer Wikinger-Geschichte und sehr, sehr gut. Und der Vorgänger von Der Leuchtturm war aus der Filmografie von John Eggers. Heißt der John Eggers oder Jonathan Eggers? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall The Witch. Und der hat auch durchaus ein paar Lovecraftsche Vibes. Witch. Kann ich auch sehr empfehlen, den Film.
Okay. Ja, ich denke, da haben wir zum Schluss doch nochmal einige interessante Empfehlungen geben können. Und du hast mich wieder auf den Leuchtturm gebracht. Den habe ich tatsächlich auf meiner...
Robert Eggers heißt er. Ich bin so ein Idiot.
Das war doch mal wieder ein interessantes Gespräch.
Ja, super viel Spaß gemacht. Also es ist immer jedes Mal, also ich meine, wir haben erst zweimal miteinander gesprochen und so lange kennen wir uns auch noch nicht, aber es ist jedes Mal so, als würde man hier mit einem Kumpel sitzen und über Gott und die Welt quatschen. Das macht sehr viel Spaß.
Wir haben einige vergleichbare Erinnerungen und jetzt in letzter Zeit dann auch einige positive.
Ja,
zum Beispiel Elden Ring.
Ja, genau. Das trägt uns noch durch das gesamte Jahr.
Ja. Ja, Dennis, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war eine coole Sache.
Jörg, ich habe zu danken. Danke für die Einladung.
Und euch da draußen wünsche ich wie immer am Ende des Podcasts lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.